Ah, was kommt jetzt?
Servus Buschi. Gerade wurde eine LKW-Ladung Glas von Bottrop-Grafenwald nach München verfrachtet. Kannst du mir sagen, ob Schmiso wieder eskaliert ist? Liebe Grüße an euch beide. Freue mich wie immer auf euren Podcast morgen. Chris, sorry für mein Deutsch. Ich komme ursprünglich aus Newcastle und lerne noch dazu.
Oh, Newcastle, passt sehr
schon.
Gut.
Aber wichtig ist, dass er inhaltlich eigentlich alle Schwerpunkte dieses Podcasts schon begriffen hat.
Moment, aber was soll ich denn mit Glas? Soll ich mir den Tisch wieder selber bauen, ja, oder was? Das hat auch ein bisschen Überhand genommen, ja? Wie oft ich dieses Glastisch zum selber bauen. Ach, was du mir für ein Image anhängst, ja, hier, es ist eine Frechheit.
Ja. So. Schmiso, kannst du versuchen, eine Viertelstunde früher zu kommen? Ich habe noch spontan einen Physiotermin bekommen. Dann, pass auf, Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Und da seht ihr eben die Unterschiede zwischen uns beiden. Dann kann man ja kurz zurückschreiben, schaffe ich nicht, bin schon unterwegs, liege auf dem Glastisch, was auch immer. Es kommt gar nichts. Und weil er konsequent ist, kommt er später ausgemacht.
Nein, ich komme immer mit der gleichen U-Bahn, die um 11.04 Uhr ankommt und dann bin ich um 11.06 Uhr oder so hier. Immer. Das ist immer die gleiche.
Aber warum hast du denn nicht die 10 Minuten früher genommen?
Habe ich nicht geschafft.
Und dann kommt er hier rein, oh, ich habe mir das Knie an der Tür gestoßen.
Ja, das war.
Ich bin so zerstreut sowieso schon wieder. Ja, und da wundert er sich, dass er Kartons voller Glas zugeschickt kriegt.
Ja, ich bin ein bisschen erledigt ich weiß gar nicht, wahrscheinlich von dem, was die letzten Tage so war.
Ja, ich hörte davon, dass du Freitag schon wieder auf einer Feier warst.
Ja, gut, da war ich ein bisschen auf einem Geburtstag, das stimmt, aber da habe ich, da habe ich kaum was getrunken für meine Verhältnisse und war auch für meine Verhältnisse früh im Bett.
Ja.
Also ich gehe ja.
Und warum bist du dann wieder so, wie du heute bist? Warum? Wie kriegen wir das denn mal hin, dich irgendwie auf Spur zu bringen?
Ja, ich mal.
Wie schaffen wir das? Jetzt ist eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer sich die auch stellen.
Nein, die stellt sich niemand außer dir. Aber okay, ich gelobe Besserung. Das nächste Mal werde ich schreiben. Ich schaff's leider nicht, aber ich komme wie immer um kurz nach 11. So.
Vor allem, weißt du, was das Allerbeste bei dir ist? Und das ist genau das, woran du arbeiten musst. Du versuchst es noch in eine Richtung zu drehen, dass es ja völlig unverständlich ist, dich zu bitten, noch mit dem Nebensatz, wenn du es schaffst.
Aber wollen wir denn jetzt nicht einfach über das Sportliche reden? Dann schaffen wir das auch in den nächsten anderthalb Stunden, die wir ja immer noch haben, den Podcast rechtzeitig fertig zu machen.
Die Leute erwarten an dieser Stelle auch den edukativen Aspekt dieses Podcasts.
Nein, das bist wieder nur du.
Nein.
Das bist du ganz alleine.
Nein.
Doch.
Also, versprichst du, dass du versuchst, dich zu bessern, oder soll das jetzt so weitergehen?
Nein, also ich gebe zu, ich hätte schnell eine Nachricht tippen müssen oder eine. Bist du eigentlich auch empfänglich für Sprachnachrichten?
Ungern.
Ja, gut, da muss ich das nächste Mal eine Nachricht tippen.
Entweder telefoniert man, wozu muss man sich Sprachnachrichten hin und her schicken? Da kann man auch telefonieren. Das verstehe ich ja eh nicht. Und das Zweite, ich kenne das ja von meinen Kindern auch, die schicken auch immer Sprachnachrichten hin und her. Man kann auch telefonieren.
Naja, aber ich.
Sogar eine direkte Reaktion.
Nein, aber ich hätte doch, wenn ich kurz eine 10 Sekunden Sprachnachricht, ich schaff's leider nicht früher, ich komme mit der kurz nach 11, aber kriegen wir alles hin. So. Das geht halt manchmal schneller, als das zu tippen, besonders wenn man gerade irgendwo hinläuft. Nee, und so.
Vor allem, weil man keine Reaktion bekommen möchte. So bist du nämlich. Du bist einer von diesen Menschen, die einfach irgendwas absondern und ganz froh sind, wenn der andere oder die andere nicht sofort reagieren kann, weil du zu 99% Wumpes ausfrisst.
Was macht Pebbles da eigentlich mit dem Grill? Und jetzt macht sie Dehnübungen, das ist auch interessant. Sie versucht, eine Fliege. Sie saß hier ganz brav unterm Tisch, hat sich streicheln lassen. Auf einmal schießt sie los und versucht, eine Fliege zu fangen. Das ist natürlich, ach Gott, ist das putzig, wenn dem Hund nicht klar ist, dass er die nie im Leben kriegen wird. Ach, ja. So, war sonst noch was? Oder so? Was guckst du mir jetzt so an? Ich bin bisschen.
Hast du eigentlich Griechenland schon gebucht, den Flug?
Nee, aber ich weiß.
Aber du hast doch mal geguckt, ob ein Flieger geht.
Ja, genau. Ja,
die haben nur keine Plätze mehr frei.
Doch, haben sie. Doch, ich habe mir zwei ausgeguckt. Ich habe mir inzwischen meinen Hin- und Rückflug ausgeguckt.
Das ist ja Wahnsinn. Ich habe ausgeguckt seit 4 Monaten. Das ist so ein Wahnsinn.
Ja, komm, ich buche die jetzt einfach. Und dann kriege ich das schon. Das kannst du mir noch erzählen. Das Einzige, was ich noch überlege, ist, ich muss ja aus Düsseldorf nach Frankfurt und von dort weiter. Bucht man den Zug dann einzeln oder buche ich besser den Zug auch über die Lufthansa, damit falls der Zug nicht, weißt du, dann wenn der Zug dann ausfällt oder Verspätung hat, dann weiß die Lufthansa ja zumindest, dass hier ich in dem Zug wäre und quasi, keine Ahnung, vielleicht nicht rechtzeitig komme.
Kann
oder?
Ich dir nicht sagen, bei mir ist entweder Hubschrauber oder Privatflieger. Ich fahre morgen wieder mit der U-Bahn zur Arbeit.
Jan Köppen, bitte. Bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen?
Naja, es ist ja so, wir planen ja das erste Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja...
Wo? Ja, du hast das eh mal halb zu einem FKK-Urlaub
könntest
gemacht.
Könntest du dir vorstellen, FKK zu machen?
Ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt, insofern...
Ja, aber
was
würdest
spricht
du,
denn eigentlich dein...
Nein, ich möchte auch dieses Babypopo-Gefühl an den Glocken haben, aber... FKK ist nicht meins.
Ich glaube auch nicht, dass ich das brauche. Nee. Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte, schrubbelige Leute an, ne? Also
meinst du, ich soll es doch machen?
Nee.
Geht's schon wieder in die Richtung?
Ist doch auch egal, auf jeden Fall. Die haben den Lawnmower 5.0 bei Manscaped nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurvoru und rasier dich nackt am Strand.
Sag mal, denkst du noch ganz richtig? Nur weil ich einmal die Brötchen gezeigt habe.
Einmal, schön wäre es wäre einmal gewesen.
Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Kronjuwelen.
Die Balls. Die
Balls. Hast du auch das T-Shirt bekommen von Manscaped?
Ja, natürlich.
Ziehst du das, also weiß ich nicht.
Ach so, das weiß ich noch gar nicht.
Weißt du, was da draufsteht?
Was steht da drauf?
Da sind die Balls aber auch benannt. Vielen Dank übrigens für die Trimmer und für
Wir haben nochmal neue Lawnmower bekommen. Ne? Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt ihr alles. Da kriegt ihr den Lawnmower, ihr kriegt den Weed Whacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Wird das eigentlich schlimmer im Alter? Es nervt mich richtig mit den Nasen.
Aber so schlimm auch nicht. Also ich habe jetzt keinen Urwald in der Nase oder in den Ohren. Okay.
Aber du machst die auch mit dem Weed Whacker?
Ja, natürlich.
Das mache ich auch. Das Ding ist mega. Ich wüsste, ohne Witz, für den Lawnmower will ich gar keinen Ersatz finden, weil er mega ist. Für den Weed Whacker, ich wüsste nicht, was ich ohne den machen würde. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. 20% Rabatt gibt's und kostenlosen Versand.
Für unsere Code. Hörerinnen und Hörer mit dem Code Lauschangriff20. Lauschangriff20.
Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscaped.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
Alle Infos in den Shownotes.
Moment, wo fährst du denn morgen hin zur Arbeit?
Ich muss noch was vertonen. Ein Tonstudio.
Ach so, okay. Ah ja, gut. Ja, das macht Sinn. So.
Moin Buschi, immer Top-Posts von dir, aber jetzt ist wirklich Zeit. Statt über Snooker zu sprechen, Brezel hat übrigens gewonnen, sollte Leon mal dran sein. Der Junge rockt aktuell
Luca
die NHL. Luca
Brezel!
Ja, der Brezel.
Verdammt!
Der Belgier aus dem französischsprachigen Teil Belgiens hat die Snooker-WM gewonnen.
Hat jemand aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien geschrieben, von der deutschsprachigen Minderheit, dass er dort herkommt und den Podcast hört.
Also nicht Brezel, sondern Brezel.
Nein, der Typ kommt.
Ach so, ich dachte, der Weltmeister
geschrieben hat.
Ich dachte, der Snooker-Weltmeister hätte dir geschrieben. Ich komme aus dem deutschsprachigen Raum und bin eine Brezel.
Heute, Leute, merken wir es auch.
Ich habe dir zwei Butterbrezel. Aber das sind keine Brezel, das sind Brezen.
Okay, über was sollen wir reden? Luca Brezel ist erst der vierte Nicht-Brite, der Snooker-Weltmeister wird, der erste Kontinentaleuropäer. Also man muss schon sagen, das ist schon was Historisches gewesen, was da passiert ist. Es war ein relativ knappes Finale, er hat es am Ende gegen Mark Selby mit 2 oder 3 Frames Vorsprung gewonnen. Ich glaube, 18-15 war es. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau im Kopf. Das war schon einigermaßen historisch. Belgien ist eine große.
Aber es scheint dich ja gar nicht interessiert zu haben, wenn du noch nicht mal weißt, wie es ausgegangen ist. Das ist ja ein.
Naja,
pass auf,
ob
deine
jetzt,
Heuchelei.
Ob jetzt 18-15 oder 18-16 macht jetzt nicht so den Unterschied. Ich glaube, es war 18-15, aber es könnte auch 18-16 sein. Weißt du denn, mit wie viel Vorsprung Max Verstappen gestern gegen deinen Kumpel gewonnen hat?
Checo.
Ja. Ja, das scheint dich ja brennend zu interessieren, wenn du das nicht weißt.
Das ist natürlich wieder ein brillanter Vergleich. Es zeigt übrigens wieder, warum das mit dir und einer wirklichen Karriere im Sportjournalismus
doch nichts
wird.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Ich Was? Tippe, wie viel waren es am Ende? 3-4 Sekunden?
Ja, 3 oder 4 Sekunden. So, und?
Aber pass auf.
Brissell hat mit 3 oder 2
ganz
Frames
kurz,
Vorsprung
ganz
gewonnen.
Kurz. Ein Formel-1-Resultat, da spielt der Abstand gar keine Rolle. Da geht es nur um die Platzierung. Der Abstand spielt gar keine Rolle. Beim Snooker nennt man nach einem Finale ein Ergebnis. Bei der Formel 1 ist das Ergebnis 1. Verstappen, 2. mein Kumpel Checo, 3. Alonso. Das war das Podium. 4. Rüssel. So. So.
Moment. Du willst mir also sagen, theoretisch, wenn... Sagen wir mal, Verstappen gewinnt,
ja.
Perez 6 Minuten dahinter,
ja.
Alle anderen 4 Stunden dahinter, ja. Dann würdest du sagen, hat das auch keine Bewandtnis, weil man nennt ja nur das Ergebnis in der Formel 1 und guckt nicht auf Abstände.
Muss ich dich schon wieder korrigieren, weil das wäre über das Zeitlimit eines Formel 1.
Ja, das weiß ich auch.
Das gibt es gar nicht.
Man nennt es das Stilmittel der Übertreibung.
Du willst dich also selbst jetzt, selbst bei diesem Beispiel, wo ich dich zerlegt habe, selbst jetzt möchtest du dich also rausreden, anstatt die einzige Lösung für dich da rauszukommen wäre jetzt, hast du natürlich recht, kann man nicht vergleichen, war Quatsch von mir.
Ja.
Das ist die einzige Antwort, die du geben kannst. Was passiert? Du stopfst dir eine Lücker Brezen rein und behauptest wieder irgendeinen Schmonz. Und es geht so nicht weiter. Welche historische Marke hat Leon Dreiseitel am schnellsten aller NHL-Profis ever erreicht?
Oh.
Im 2. Spiel gegen Vegas. 1-1 steht da zwischen den Oilers und Vegas.
Boah, der macht verdammt viele Tore gerade. Deswegen wäre mein Tipp, dass es irgendwas mit Toren zu tun hat. Ich kann es dir leider nicht genauer sagen. Hat er nicht. Hat
das
er
ist
nicht.
Doch genauso, als wenn ich sage, Uhlenhorst Mühlheimer hat gegen Clipper Hamburg im Hockey auch gespielt. Du weißt nichts und du betreibst einen Sport-Podcast.
Ich meine, Leute, heute ist er wirklich, also heute ist er Endstufe unangenehm, oder? Ist euch das auch aufgefallen?
Nein, aber es fällt ja auf, dass
ja, aber
du
dann erzähl
wieder
doch,
komplett
was
unvorbereitet.
Hat denn jetzt
in 8 Playoff-Spielen,
ja.
13 Tore, so schnell hat diese Marke von 13 Toren noch nie
ja.
in den NHL Playoffs. Weder ein Wayne Gretzky. Der übrigens seine Bewunderung für Dreiseitel ist. Eine Edmonton Oilers Legende, Wayne Gretzky. Super Eishockeyspieler, Schmiso.
Ja, ist doch eine eigene, das ist doch der beste Eishockeyspieler aller Zeiten.
Ja,
sagt man.
Da sagt man ja immer, man soll keine unterschiedlichen Epochen miteinander vergleichen.
Sagt der Mann, der Schnappatmung kriegt, wenn man drüber redet, ob vielleicht nicht ausschließlich Michael Jordan als der beste Basketballer aller Zeiten genannt werden kann.
Was echauffierst du dich denn so?
Ja, das ist. Wenn ihr dieses dumme Grinsen sehen könntet. Ah!
Ja. Also, sensationell. Er hat im 1. Spiel der Serie gegen Vegas hat er bei der 4-6 Niederlage der Oilers alle 4 Tore gemacht.
Ach, alle 4? Ich dachte, er hätte 3 in einem gemacht. Alle 4, aber es ist natürlich bitter.
Und jetzt beim deutlichen Sieg in Spiel 2 hat er 2-mal getroffen. Und die NHL verneigt sich vor ihm. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also,
und er hat ein Tor gemacht, Buschi. Sowas bewundere ich immer besonders. Ne? Also so ein ich sag mal, so ein Schlagschuss aus 10 Metern, wenn der mal durchfetzt, da denke ich mir, ja, gehört ja auch irgendwie viel Glück dazu. Der hat einen sozusagen, beim Handball würden wir sagen Nullwinkel, von der linken Seite des Tores gemacht. Den schießt er dem Torwart, jetzt weiß ich gar nicht mehr an welches Körperteil, aber der schießt den Torwart ab und nur durch den Abpraller, dass er quasi den Torwart als Hilfsmittel nimmt, landet der Puck im Tor. Das war...
Aber glaubst du, dass er das genauso absichtlich gemacht hat?
Ja, das sah ehrlich gesagt aus dem Winkel sehr so aus. Aber dafür kenne ich mich zu schlecht im Eishockey aus. Aber das sah für mich sehr so aus, als hätte er da hingeguckt. Und ja, also 100, da braucht man auch Glück dazu. Aber das sah für mich geplant aus. Als würde er den da hinsetzen, den Puck, und hoffen, dass der dann genau so ins Tor abprallt. Das sah für mich nach Absicht aus.
Ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe Stützler als Abwehrspieler letztes Mal bezeichnet. Das ist natürlich auch ein Stürmer, Stützler.
Seider ist der Abwehrspieler. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt, aber das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber Seider ist das herausragende
Abwehrtalent.
Natürlich
ist dir das nicht aufgefallen. Du weißt über andere Sportarten, außer den beiden, mit denen du vorgibst, dich intensiv zu beschäftigen, nichts. Das hast du jetzt schon in der Anfangsphase dieser Ausgabe des Lauschangriffs bewiesen.
Ich mag es, wie wir hier auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das finde
es werden 2-3 weitere Prüfungen folgen an diesem Tag. Mhm. Ne? Ich will's dir nur sagen. Was ich noch zu Leon Dreiseitel sagen möchte, wir haben ja schon darüber gesprochen, wird wirklich als Dirk Nowitzki des Eishockeys bezeichnet, weil er eben auch ein Teutone ist, ein Germane, ja, also ein Deutscher, der in der... Ja,
ein Teutone?
Ja, das hat auch Holger Geschwindner immer aus Jux gesagt. Jetzt guck mich nicht so blöd an, das ist ein Zitat. Auch das weißt du wieder nicht. Nächste Nachlässigkeit deinerseits im Umgang mit deutscher Sporthistorie. Das ist sehr interessant. Aber gut, woher sollst du es auch wissen? Dann habe ich mir, ja, wir waren ja schon bei der Formel 1. Wie fällt dein Urteil da aus? Hast du überhaupt irgendwas gesehen?
Habe ich gesehen. Sehr kurios mit den Reifen. Ne? Das Reifenmanagement war ja deutlich anders als erwartet und nur deswegen, nein, nicht nur deswegen, aber deswegen kann Max Verstappen, der sehr entspannt nach seinem 9. Platz im Qualifying, was ja für ihn eine mittelschwere Katastrophe ist.
Weißt du denn, warum er nur 9. war im Qualifying?
Er hat einen relativ dicken Fahrfehler drin gehabt.
Er hat überhaupt keine Zeit im letzten Qualifying gehabt, weil Leclerc mal wieder das Auto weggeschmissen hat, gecrashed ist. Dann stand Max Verstappen im 3. Qualifying mit no time, weil wurde abgebrochen wegen des Crashes von Charles Leclerc und deshalb Max Verstappen so weit hinten. Nächster Minuspunkt am heutigen Tag.
Okay, aber dann haben sie sich... Sie haben sich verpokert, ihn nicht rauszuschicken oder so. Ich habe nur gehört, wie es im Rennen besprochen wurde, aber ich habe es Quali selber nicht gesehen.
Nächste Lehrstunde immer selbst ein bisschen nochmal informieren, wenn du weißt, dass du montags dein Podcast hier ist, wäre es vielleicht besser, ein bisschen was zu wissen.
Wirklich heute.
Naja, was ist denn deine, das ist auch wieder jetzt blöd von mir, dass ich das richtig stelle oder man soll, also aus deiner Sicht soll man einfach irgendeinen Klump erzählen, merkt ja keine Sau.
Machst du doch auch jede Woche. Stützle, Verteidiger, Seider Angreifer, Dreiseitel Goalie im Eishockey.
Weißt du, was uns beide unterscheidet? Ich bekomme dann Zuschriften, die nehme ich mir zu Herzen und korrigiere das selbstverständlich.
Ja, ich auch. Ich habe die ja auch bekommen. Egal. Was wollte ich sagen? Naja, also cool wäre schon gewesen, wenn dein Kumpel Checo das Ding gewonnen hätte, weil dann wäre er ja wirklich sogar in der Fahrerwertung vorne gewesen. So lief es natürlich Verstappen. Perez war schon relativ lang auf den harten Reifen. Verstappen geht dann raus, was waren das, 20 Runden oder so vor Ende, vielleicht auch 15, holt sich die frischen Weichen und zieht dann sehr problemlos vorbei. Und dann war spätestens klar, wenn es einen Defekt gibt oder so, dass sie auch so ins Ziel fahren.
Da war wieder sehr viel Falsches dabei.
Hä? Mhm. Wieso?
Weil er gar keine Weichen geholt hat.
Hat er die Medium geholt?
Ja, das ist schon mal das Nächste, weil da wäre die Strecke noch zu lang gewesen hinten raus. Das Zweite ist, dass Max Verstappen durch diesen 9. Platz in der Quali, so vermutete zumindest Ralf Schumacher bei Sky gestern, und mir scheint das als Formel-1-Experte nachvollziehbar zu sein, dass Max...
So, also jetzt, du hast noch einen jetzt, dann gehe ich.
Dass Max Verstappen zu seinem Glück gezwungen wurde. Denn
wurde er auch. Also die Reifenwahl, da hatte er Glück. So. Man hat nicht gedacht, dass der Stint so lange möglich ist auf dem Reifen, auf dem er losgefahren ist.
Und
es spielte
übrigens auch das Wetter eine Rolle. Es hatte über Nacht geregnet. Der Kurs war dadurch ein bisschen anders. Dadurch änderte sich auch das Reifenmanagement. Ich habe mit Checo gesprochen. Er hat dann auch gesagt...
Das kann doch alles nicht wahr sein.
Und Checo hatte einfach, also sie hatten einfach Probleme und dadurch hat er sich nicht den Vorsprung rausfahren können, den er gebraucht hätte, um das vor Max Verstappen ins Ziel zu bringen. Vielleicht eins noch, Fernando Alonso hat schon während der letzten Runden nur noch auf die Videotafeln geguckt und hat sich immer angeschaut, was da für Überholmanöver sonst noch im Feld sind.
Also das ist schon krass, oder? Und ich habe jetzt gelesen, er hat das wohl schon häufiger gemacht. Mhm. Aber das ist schon krass. Also das kam quasi raus, weil sie einen Funk an die Box im Teamradio gezeigt haben in der Übertragung, wo er sagt, wo ist Lance, also sein Teamkollege, und dann sagt er irgendwie, geiles Überholmanöver in Kurve 1 oder so, ne? Wodurch komplett ersichtlich war, dass der Typ wirklich die Highlights auf dem Eddig, das ist so krank.
Ja, aber also, er ist halt immer noch ein geiler Fahrer und ist ja wirklich, der ist ja auch Dritter in der Gesamtwertung jetzt nach wie vielen Rennen? 5, ne?
Haben wir erst 5?
Ja, ja.
Haben wir erst 5? Ja, doch, wir waren jetzt auch lange in der Pause, ne? Ja, ja. Und dann war, stimmt, nur 3, dann Baku, jetzt Miami. Ja.
Warte, Moment.
Ja, eins noch ganz kurz, weil du das gesagt hast, es war dann am Ende für Verstappen ziemlich klar. Spannend war, fand ich diese Phase, wo Verstappen noch auf den alten Reifen ist, Perez schon auf den neuen, und er versucht ja dann, 17 Sekunden hat der Stopp in etwa gekostet, er versucht, diese Lücke so zu fahren, dass Verstappen ihn eben danach nicht gefasst kriegt, aber das hat er überhaupt nicht geschafft. Das war echt interessant, dass selbst, also Verstappen war selbst auf den abgefahrenen Reifen konkurrenzfähig, mit den frischen Reifen hat er ihn dann unendlich versenkt.
Ja. Also Alonso ist auch in der Gesamtwertung Dritter, so wie er auch gestern wieder auf dem Podium war. Ferrari wieder für ihre Ansprüche ein Desaster, 5 und 7, das ging auch schon im Qualifying mit Leclerc wieder los. Mercedes besser als viele erwartet, befürchtet hatten. Russell 4. und 6. Lewis Hamilton. Aber
hast du das Outfit gesehen, mit dem Hamilton angelaufen?
Ja, hast du vor allem mal drauf geachtet im Hintergrund? Das ist dir gar nicht aufgefallen.
Tobi Bannerfeld,
der sein Handy, wie so ein geifernder Fan, springt dahinter Lewis Hamilton
komm,
rum
das ist,
und also, filmt. Das ist doch, ja, was heißt, das ist doch nicht sein Job.
Doch.
Mit dem Handy zu filmen, das.
Ja, erstens mal, du weißt nie, ob er die Bilder am Ende braucht, weil es keine von, naja gut, sagen wir mal, naja, also der Tobi, um das zu erklären, guter Freund von dir.
Überragender Kameramann für Sky in der Formel 1 unterwegs, so. Der ist Wahnsinn. Aber wie er mit seinem Handy wie so ein Fanboy im Hintergrund herdampft, wir sind fast von der Couch gefallen.
Ja, das ist.
Das habe ich gesehen bei ESPN Formel 1, da kriegt ich das Video reingespielt und sagt, mir war der Hamilton scheißegal. Ich sage, das ist doch Tobi, was macht der denn da?
Ja, das okay.
Aber geil, da siehst du, was für eine Passion, wie sagt man, Begeisterung, Leidenschaft.
Eine Passion?
Ja, Entschuldigung.
Er ist sowas von jung geblieben, ja. Er redet von Passion.
Also ja, manchmal.
Du und Heidi Klum.
Ja.
Nur das war mir nicht genug Passion in deinem Ausdruck.
Mein Name ist Thomas Hayo, ich bin jetzt in New York unterwegs.
Oh Gott.
Leck mich am Arsch.
Also er wollte sagen, mit welcher Leidenschaft ja. Tobi Bannerfeld da hinterher.
Ja, das macht
das
er geil.
Das ist übrigens super. Der Punkt. Der macht immer so geile Bilder auch auf seinem Instagram-Kanal. Und das übrigens all in all ist dann wieder Werbung erstens für die Formel 1. Ja. Die freuen sich darüber. Es ist aber auch Werbung für die Formel 1-Berichterstattung auf Sky.
Ja.
Deswegen, ich weiß, ich hätte mir genauso den Arsch abgelacht wie du, wenn ich da einen Kumpel von mir hinten wie so ein Otto rumlaufen sehe. Aber im Endeffekt hat das übrigens durchaus einen Sinn, dass er diese Bilder macht.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber natürlich habe ich ihn damit oder haben wir ihn damit erstmal hochgenommen. Aber ist wirklich ein guter Junge und ein brillanter Kameramann. Also,
und
ich
er
weiß,
hat Passion. Das kann, man nicht,
das kann man ihm nicht abschalten. Ja, manchmal hat man das doch so.
Ich habe das auch schnell, aber der war aber Passion.
Ah, jetzt ist
das
weird. Oh,
hör auf. Cringe. Absoluter Cringe-Moment von dir. Hör auf. Leute, ich entschuldige mich. Sag mir noch eins, Buschi.
Ja.
Ich habe gesehen, da habe ich ehrlich gesagt dann selber umgeschalten zur NBA, weil ich das sehen wollte. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast. Da wurde im Netz heiß drüber diskutiert, ob Max Verstappen mega angepisst war von dem ganzen Zirkus, der bei der Siegerehrung und drumherum dann so veranstaltet. War das wirklich so?
Ja,
weil ich konnte mir darauf kein Bild von machen, aber das war so.
Mehrere Fahrer haben sich in die Richtung geäußert, dass der Zirkus drumherum mittlerweile wichtiger wäre als ihre Konzentration aufs Racen.
Ja.
Und das sollte man ernst nehmen, denn die sind ja vieles gewohnt und machen ja vieles mit und sind ja auch Showboys, viele von denen.
100%.
Ne? Ja. Aber wir sind immer noch in einem Sport unterwegs, wo Leute Autos mit 320 km/h über den Kurs bewegen. Die brauchen Konzentration, da sollte die Formel 1 aufpassen. Auf der anderen Seite, diese Öffnung der, wobei, wenn das nur um Celebrities und Hackmeck geht, ist das ja keine Öffnung fürs Volk. Also von daher einfach, glaube ich, ein bisschen drauf achten. Es ist immer ein schmaler Grat, ne? Du musst immer den Mittelweg finden. Aber wenn die sich beschweren und mehrere, dann sollte die FIA das ernst nehmen, finde ich.
Problem ist halt, man wollte ja sehr, hat ja da Hilfe durch diese geile Netflix-Doku, über die hast du schon öfter geredet, Drive to Survive bekommen. Man will ja sehr diese Öffnung nach Amerika. Und das ist dann immer die Frage, ist das der Preis, den man zahlen muss? Fordert die wie nennt man das denn, das Management von der Strecke in Miami das irgendwie ein? Also es muss ja ein Star-Auflauf sondergleichen gewesen sein, so gefühlt, so wie Sascha und Ralf das beschrieben haben im Kommentar, ja, wie sonst nur in Monte Carlo, sage ich mal, ja, so klang das für mich.
Oder im Madison Square Garden, wenn die Knicks spielen in den Playoffs, da ist auch immer eine unglaubliche Stardichte.
Jetzt weiß ich gar nicht. Sollen wir damit gleich weitermachen?
Ja, NBA? Wir machen damit gleich weiter. Du hast also geguckt, da bin ich schon mal ganz froh, vielleicht geht es doch noch in die richtige Richtung hier, wobei da bin ich eigentlich nicht so guter Dinge, weil wenn ich dich jetzt frage, diese Serien zu beurteilen, dann geht es natürlich wahrscheinlich
kann ich versuchen. Ich sage dir ehrlich, Boston gegen die 76ers habe ich die zweite Halbzeit geguckt. Erste Halbzeit habe ich nicht geguckt, muss ich gleich sagen. Ich habe gehört, da waren ja die 76ers so mit 10 vorne zur Pause. Sie sollen auch deutlich besser gespielt haben. Das, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, da bin ich ehrlich gesagt fast ein bisschen ratlos, wie Philadelphia am Ende da noch mit dem Sieg, der unfassbar wichtig war, weil es das 2-2 in der Serie war, davongekommen ist. Mir haben die Celtics von vorne bis hinten viel besser gefallen in der zweiten Halbzeit. Da ist der Ball gelaufen. Was Al Horford in der Defense gegen den frisch gekürten MVP Joel Embiid gemacht hat, war überragend. Und ich finde, der hat gar keine Lösung mehr gefunden. Das war aus meiner Sicht von Philly, ich weiß nicht, ob du das Spiel auch gesehen hast in der Kleinen, weil du hast auch gesehen, das war ja purer Hero Ball von James Harden, der in den Arsch gerettet hat. Während ich echt finde, dass Boston nicht gute, aber sagen wir solide Offense gespielt hat und den Ball bewegt hat und nicht nur Tatum den Ball in die Hand gedrückt hat, um zu scoren. Defensiv fand ich sie besser, da wurden sie halt von dieser absoluten Klasse von Harden einfach geschlagen. Was hat er gemacht? 35, vielleicht sogar nahe 40. Ich habe nicht mehr geschaut, was, also er stand irgendwann bei 35. Und sie haben ja zweimal den Wurf zum Sieg in der Regulation. Geht er nicht rein. In der Overtime geht er rein, als sie eins hinten sind. Er war aber deutlich hinter der Uhr. Der war 3-4 Zehntel zu langsam einfach, der Dreier, der dann gefallen ist. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, wobei, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, Buschi. Das kannst du ja dann erzählen, wie du siehst und wie es richtig ist, sage ich mal. Mir hat Boston wirklich besser gefallen. Auf der anderen Seite frage ich mich, kann Al Horford jedes Mal so herausragend gegen Embiid verteidigen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn der wieder in seine, weil der war wirklich nicht in seiner normalen Form gestern, Embiid. Das ist so für mich der einzige Knackpunkt, wo ich vielleicht die Celtics verwundbar sehe. Ich weiß nicht, ob das immer so reproduzierbar ist. Sonst, obwohl die Serie 2-2 steht, hätte ich da ehrlich gesagt Boston vorne, weil mir das einfach besser gefallen hat, was die gespielt haben.
Also das Theater geht natürlich weiter. Heute für dich hier ist... Wird kein leichter Lauschen.
Ja, das ist okay.
Also wir arbeiten an der Präzision. Es waren 42 Punkte von James
Harden. Es waren am Ende sogar über. Ja gut, dann hat er vielleicht 35 Regulation gehabt und noch 7 in der Overtime.
Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ja. Aber ich möchte dich dahin führen, dass du in Zukunft, wenn wir intensiver über die NBA sprechen, das war jetzt nicht abgemacht, wir haben uns überraschenderweise ausnahmsweise mal vor diesem Podcast keine Themenabsprache
gegönnt. Ja, genau.
Die Bewertung des Spiels, all das, was du gesagt hast, kann nur zählen, wenn man sagt, herausragende Adjustments, also Veränderungen und Verbesserungen bei den Boston Celtics. Da hat der Coach gut gearbeitet, denn in der ersten Halbzeit war Embiid unstoppable nahezu am Brett für die Boston Celtics. Mhm. Da hat Al Horford gespielt wie eine alte Fahrradspeiche.
Aber
ich will es dir nur ganz kurz sagen.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, ich sage ja, seine Würfe nicht gefallen. Ja. Das ist dann auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage, ob Horford das immer machen kann gegen Embiid. Nee, er konnte es noch nicht mal das gesamte Spiel über. Noch nicht mal ist natürlich jetzt ironisch gemeint. Aber ja, das ist deutlich besser geworden in der zweiten Halbzeit. Spannend ist die Geschichte von James Harden, ich weiß nicht, ob du das weißt, der hat in den beiden Spielen vorher, also in den Spielen 2 und 3 dieser Serie, 5 von 28 geworfen. 5 von 28 aus dem Feld. Und kommt dann so wieder in diesem, du hast schon angesprochen, das war ein Must-Win für die 76ers. Ganz klipp und klar, weil mit einem 1-3 nach Boston, dann ist die Serie vorbei. Ja. James Harden, ich bin nicht immer ein Fan seiner Spielweise. Den Grund habe ich gerade schon gezeigt. Er hat halt dann auch so Phasen, wo er alles daneben kleistert. Aber das gestern war schon, und zwar in der gesamten Entscheidungsfindung. Also ich kenne die Quote jetzt nicht, aber ich glaube, er hat auch sehr wenig verworfen, tatsächlich.
Ich kann mal gucken. Also in Halbzeit 2 hat er kaum noch was verworfen. Und wenn, war es wirklich, weil er forcieren musste, weil kein anderer was.
So, und er passt dabei auch noch gut. Er holt auch noch Rebounds.
Er wirft 16 von 23.
So, das ist, und da sind einige Dreier dabei. Also das ist schon eine
6 von 9 von draußen.
Das ist eine saugeile Quote. Ja. Und dann kannst du eben, wenn du den in der Form hast, kannst du eine zweite Halbzeit, so wie sie gestern war, vom MVP, von Embiid, vertragen. Aber nochmal, in der ersten Halbzeit war er für die Boston Celtics nicht zu verteidigen. Und jetzt mache ich weiter. Das ist echt spannend, weil du sagst, die Celtics haben dir gut oder deutlich besser gefallen. Was die in der ersten Halbzeit gespielt haben, war so schlecht.
Ja, aber wie gesagt, die habe ich ja nicht gesehen.
Jason Tatum, da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen.
Ja, wie ist der gestartet? Der ist so gefühlt mit 2 von 8 gestartet oder so in das Spiel.
Oder schlimmer.
Das habe ich nur, ja.
Oder 2 von 11 oder so. So, das kann ja alles mal passieren. Und man sagt ja auch immer, bei diesen Superstars, die musst du weitermachen lassen. Das passiert ja in der NBA auch. Und am Ende hat er ein paar gute. Wobei übrigens das eine Ding, dass er den Dreier, den er schießt, wo den Verteidiger wegschiebt, das ist ein Offensivfoul. Übrigens ein klareres Offensivfoul gibt es gar nicht. Mhm. Also das ist, ich weiß, da komme ich gleich noch zu, was da so in der NBA teilweise passiert, wie gepfiffen wird und was an Suspensions oder so diskutiert wird. Das ist Ausschlüssen.
Jokic,
Sperren, ja. So. Das ist alles, das ist lächerlich. Für die Serie war es gut und es war halt echt ein super Krimi. Und du hast es schon angesprochen, Harden schießt sie sowohl in die Verlängerung,
ja.
So 17 Sekunden vor dem Ende, du hast schon angesprochen, dann hat Boston natürlich nochmal die Chance, das für sich zu entscheiden, packen sie nicht. Und dann der Winner ist ja auch so 16 Sekunden vor dem Ende, der Dreier von Harden. Und da haben sie dann, Marcus Smart ist es übrigens, der den Dreier versenkt. Und du hast recht, das waren so 3/4, die der Ball zu spät die Hand verlässt.
Ja.
Sonst hätte Boston das mit einem Dreier in der Overtime doch noch gewonnen. Das wird eine spannende Serie. Ich sehe auch Boston knapp vorn, wobei, weil ich übrigens auch glaube, dass Harden immer wieder eher auch mal das Spiel haben wird, wo er 5 von 15 schießt oder so und nicht 16 von 23.
Muss man ja auch sagen, ist ja auch Stärke der Celtics, dass sie mit Smart den quasi perfekten Verteidiger für ihn haben und sie haben dann noch so 3, 4, die ihn sehr gut mitverteidigen können, also wenn auf sie geswitcht wird. Ne? Ja. Wahrscheinlich auch deswegen kommt das ja nicht aus dem Nichts, dass der bisher in der Serie so seine Schwierigkeiten hat.
Also das ist das ist eine spannende Geschichte. Also das kann gut über 7 gehen, glaube ich. Die andere Serie der vergangenen Nacht war auch ein Krimi, 129-124 für die Suns gegen Denver, steht es auch 2-2. Mhm. Da ist es,
was Jokic, Devin Booker da scored, ist krass. Und Jokic war gestern.
Jokic macht 53 Punkte.
Und die verlieren das Ding trotzdem. Ja. Was soll der denn noch machen?
Naja, ich glaube, es ist nicht die Offensive bei Denver. Ja. Es ist die Defensive. Und Jokic, es gibt eine, kann man auf Twitter mal gucken, ist relativ viel gespielt worden, die Geschichte. Und auf Instagram auch. Wie in einer Auszeit Jokic ausflippt und seiner Mannschaft und dem Trainer, also ich glaube eher den Mitspielern zuruft, das sind nur 2 Leute. Ja. Nämlich Kevin Durant und Devin Booker.
Chris Paul hat nicht gespielt mit einer Verletzung.
Die allerdings sehr gut scoren. Und es war nur der Frust, weil er sagt, das sind natürlich die müssen wir aggressiv verteidigen. Es war übrigens dann auch, wie heißt der, Shamet, der auch irgendwie 16 Punkte von der Bank macht. Der hat gar keine Rolle gespielt. Und der nur auf die Fresse kriegt bei den Suns, das ist nämlich DeAndre Ayton. Der ist im Rebound so wichtig. Mhm. Der holt so viele wichtige Rebounds und gibt denen damit 2., 3. Wurfchancen. Den darf man auch nicht vergessen. Und dann war noch diese Geschichte, wo der Ball ins Ausfliegt, Jokic geht hinterher und der Besitzer der Phoenix Suns, irgendwie 5,1 Milliarden schwer, der gibt den Ball nicht raus. Dann springt der Ball irgendwie weg und Jokic ist so mit seinem Unterarm, Ellbogen in Anführungsstrichen, so auf Brusthöhe von diesem. Jokic sagte nur Fan, das war der Besitzer der Suns, und drückt den aber jetzt mal ganz ehrlich ganz leicht weg. Das war nichts Schlimmes. Soll man nicht tun, ist mir auch klar.
Ich finde, das ist eine absolute Frechheit von dem Besitzer, ehrlich gesagt.
Was macht
also
der
bei einem Spieler hätte ich gesagt, das ist ein Flop.
Ja, ja.
Also
ja,
in Perfektion.
Ja, ja. Und vor allem, er soll auch die Finger vom Ball lassen. Ja. Ja. Also ein Ding. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass das von der NBA nochmal überprüft wird. Und es gibt Leute, aber ich glaube, da sind viele Verschwörungstheorien im Gange. Es sei denn, es kommt wirklich so, dann flippe ich aus. Aber es gibt Leute, die sagen, es wird schon geprüft, ob Jokic gesperrt wird in Spiel 5. Ja. Dann drehe ich durch, weil das wäre eine Unverschämtheit.
Also dann wäre auch, glaube ich, klar, dass da Strippen gezogen werden. Weil ja, bei keinem anderen Fan, in Anführungszeichen, würden wir darüber diskutieren. Das kann ja nur ein Thema sein, weil es der Owner ist. Und ich bin komplett bei dir. Der hält den Ball fest. Jokic versucht, den rauszuziehen. Dann rupft er so dagegen und deswegen fliegt die Pille übrigens überhaupt weg. Also
dann drückt er ihn noch so in so einer Endbewegung
ja,
weg.
Aber
da brauchen wir gar nicht mehr zurück. Er hat ja ein technisches Foul bekommen dafür, unsportsmanlike technical foul. Und damit ist auch gut, fertig, Ende, aus.
Ja.
Und dann geht die Serie jetzt erstmal wieder nach Denver. Auch da sehe ich 7 Spiele. In den anderen beiden Serien führen die Miami Heat 2-1 gegen die Knicks und die Lakers, das wird dich freuen, führen 2-1 gegen die Golden State Warriors.
Das habe ich mir nochmal angeschaut. Das ist ehrlich gesagt eine sehr maue Serie, ja, weil das erste Spiel war spannend. Das zweite, ersten zwei waren in San Francisco Warriors Heimspiele. Das zweite war ein absoluter Blowout der Warriors, weil Klay Thompson da unendlich heiß war. Die haben 50% Dreier, glaube ich, glaub ich geschossen.
Die Begründung ist eine ganz andere.
Ha?
Die Begründung ist wirklich eine andere. Steve Kerr hat das Spiel gewonnen. Das war nicht Klay Thompson. Steve Kerr spielt mit einer komplett anderen Rotation, macht seine Mannschaft viel, viel kleiner.
Moment.
Und stellt die Lakers damit vor unfassbare Probleme. Das wiederum adjusten für Spiel 3 die Lakers und zerlegen mit einem Blowout-Win die Warriors.
So, das habe ich mir nämlich gestern nochmal angeguckt in großen Teilen. Und das war crazy. Also, was in die Warriors sind Anfang zweites Viertel so 10 weg und dann gibt's gefühlt einen 60-20 Run übers zweite und dritte Viertel hinweg und das Ding ist wieder ein Blowout. Und du hast den Grund schon gesagt, der hat wieder Jermichael Green starten lassen, zusammen mit Draymond Green und nicht Kevon Looney, über den haben wir schon geredet. Die wahrscheinlich größte physische Präsenz, die sie hätten unterm Korb. Und das war gegen, vor allem natürlich gegen Anthony Davis, aber irgendwann auch gegen LeBron James, der im ersten Viertel keinen Wurf genommen hat. Ich nehme an, dass es das noch nie gab in den Playoffs. Da hatten sie gar nichts hingegenzusetzen. Und wenn dann noch einigermaßen die Würfe fallen, D'Angelo Russell war echt heiß. Der andere Rüssel, würdest du sagen, der war richtig heiß zum Start in das Spiel. Ja, und ich bin gespannt, ob es da jetzt irgendwann mal wieder ein Spiel gibt, was so ein bisschen Spiel 1-like ist. Weil wenn die Lakers jetzt nochmal zu Hause so deutlich gewinnen sollten.
Das kommt jetzt, das Spiel, merkt ihr meine Worte, das Spiel kommt jetzt in Spiel 4. Ganz sicher.
Jetzt kommt der Krimi, sagst
das
du?
Wird, ja, weil das wird das Ding, das müssen sich die Warriors jetzt holen.
Genau, so, wir sind beim Gleichen. Ne?
Von und das 3, wollen 1. unbedingt die Lakers sich holen. Und da gehen wir davon aus, dass das ein Dogfight wird.
Das glaube ich auch, dass das richtig geil wird. Es ist ja auch, also erstmal von 3-1 kommst du selten zurück. Das sind so gefühlt 1% der Serien, glaube ich, die davon nochmal, wahrscheinlich sogar noch weniger, eher 1 Promille oder so, die so nochmal gedreht werden. Und ist ja auch die Frage, ob sie dann endgültig, das haben sie ja eigentlich in Spiel 2 schon gemacht, aber die Homefield Advantage von den Warriors klauen, ne? Das entscheidet sich ja jetzt. Also ich bin da saugespannt, aber wenn ich Spiel 3 zugrunde lege.
Ist das so, dass man sich, wenn man den besser gesetzten raushaut, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man seinen Platz behält und wenn man dann eben gegen.
Nein. Ich meine damit doch nur, wenn Golden State das Spiel gewinnt, dann haben sie danach. Im Zweifel müssen sie nur die Heimspiele gewinnen und haben.
Ach so, ich dachte schon.
Nein.
Also jetzt, das hätte jetzt auch dann abgebrochen.
Man klaut doch nicht.
Naja, so, das hast du ja wortwörtlich so gesagt. Ich wollte jetzt nur sicherstellen, weil das ja auch, wie gesagt, dieser edukative Aspekt bezieht sich ja auch
also,
auf den Beruf.
Das hat kein Mensch so verstanden, dass man irgendwem den Seed klaut oder so. Nein, es geht einfach nur darum, wenn
das
die.
Das passiert bei der Reise nach Jerusalem auch.
Jetzt.
Klaust du auch den Seed?
Jetzt ist es so, wenn die Lakers alle ihre Heimspiele gewinnen, sind sie durch.
Ich bin der Biber Butze.
Die Warriors müssen beginnend mit Spiel 4 ein Auswärtsspiel klauen.
Ich hab's verstanden. So. Genau. Und darum glaube ich an Dogfight. Bei Miami ist es wirklich erstaunlich, ein Jimmy Butler, der ja so fürchterlich umgeknickt war, dadurch ja ein Spiel verpasst hatte und man war sich nicht sicher, wie ist er beieinander. Er ist gut beieinander, das sieht auch sehr rund aus von seinen Bewegungen. Was da wirklich im Sprunggelenk los ist, ich will es gar nicht wissen, wie der Fuß aussieht nach den Playoffs, aber Jimmy Butler ist wirklich unglaublich. Ich muss aber auch sagen, das war wieder so ein Spiel, wo ich sage, NBA-Basketball ist manchmal wirklich so schlecht und hässlich, weil, ja, ey, was die Knicks da gespielt haben. Julius Randle, der würde mich, wenn ich Coach wäre, der würde mich wahnsinnig machen, weil wer ist Coach bei Knicks? Tom Thibodeau, ne? Ja. Ich wäre durchgedreht. also das ist wirklich zur Schau gestellte Arbeitsverweigerung teilweise. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und als Mitspieler würde ich durchdrehen. Klar brauchen sie ihn normalerweise, weil der ja giftet, talentiert ohne Ende, also hat Möglichkeiten ohne Ende.
Giftet,
weißt du, giftet.
Ich würde sagen, der hat Passion.
Schieß! Oh
Gott, das ist so schlimm.
Nein, das ist, ich komme manchmal, so wenn ich viel NBA schaue, dann komme ich manchmal nicht aus diesem Denglisch raus.
Nein, aber ich bin bei dir. Es ist ein mega talentierter Scorer, ist ja auch ein Ex-Laker, deswegen habe ich den schon ein bisschen länger mal gesehen. Wann war der bei den Lakers? Vor einigen Jahren, ist ja auch egal, aber ich bin da bei dir, er wirkt manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen. So irgendwie ein relativ klassischer Forward ist er ja.
Aber die Körpersprache ist es, was mich stört. Die Körpersprache stört mich. Es ist nicht seine basketballerische Fähigkeit, es ist Körpersprache. Isaiah Hartenstein und Mitch Robinson sind auch überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die geben beide immer ganz viel Energie und Rebounding, aber waren tatsächlich gar kein Faktor. RJ Barrett hatte einen schlechten Tag. Und auch Brunson. Weißt du, das war wieder dieses typische 1 gegen 5 immer wieder. Oh. Ja? Und das gefällt mir einfach nicht. Da würde ich trotzdem glauben, dass Miami, wenn Butler wirklich die Serie durchspielen kann, diese Serie gewinnt. Und bei den 2-1 Lakers.
2-1 steht sie,
genau,
gerade.
Genau, 2-1 für Miami. Ja. Ich glaube, dass sie das gewinnen und zwar in 6. Und bei den Lakers, glaube ich, die gewinnen in 6 gegen die Golden State Warriors. Ich finde auch die Lakers. Ja. Ach so, da wollte ich noch was loswerden. Ist tatsächlich so, ich glaube, Dennis Schröder wird nochmal einen sehr guten Vertrag bekommen, wo auch immer, weil er in diesen Playoffs
spielt eine super geile Rolle,
eine gute Rolle spielt.
Das Entscheidende.
Die Lakers wollen ihn übrigens am Ende an der Linie haben. Das ist spannend. Der schießt 95% Freiwürfe in den Playoffs. Mhm. 95%.
Ja. Und sein Dreier fällt auch mehr als solide.
Und dann ist er auch der Energizer bei den Lakers. Also ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung, ich habe das schon bei der Nationalmannschaft ja angesprochen im Sommer, letztes Jahr oder im Herbst. Es ist auch in der NBA zu beobachten. Er wird das wahrscheinlich gar nicht mögen, wenn ihm das mal einer zuträgt, wenn ich das so sage, weil er wahrscheinlich sagen wird, war doch immer so, aber ich finde es eine unglaubliche Entwicklung, wo ich sagen würde, und das gebe ich auch ehrlich zu, da habe ich ja mit ihm auch kurz drüber gesprochen im Herbst, das hätte ich vor 6 Jahren, 5 Jahren nie gesagt, aber heute sage ich, das ist der Spieler, den du, wenn es wirklich um alles geht, in deiner Mannschaft haben willst, weil der gibt eine Energie, der schmeißt sich in alles rein. On both ends of the floor.
Das heißt offensiv wie defensiv. Für die, die nicht so jung und swaggerig drauf sind, wie Frank Bushy himself.
Also ganz, 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 ganz großes Kino. Bin mal gespannt.
Ich verstehe aber dieses Phänomen. Nein, ich verstehe dieses Phänomen voll. Du hörst den ganzen Tag die Engländer, wie sie wahrscheinlich, oder also die Amerikaner.
Ja, meist übertragen, die Fall. NBA wird ja durch Amerikaner. Die Engländer machen nicht so viel in der NBA, Florian.
Guckst du denn auf Englisch schon?
Ich gucke wechselweise, aber mittlerweile bin ich genauso ein Heini wie viele, über die ich mich früher immer aufgeregt habe. Weil als ich noch NBA kommentiert habe, habe ich nicht verstanden, wie man nicht den deutschen Kommentar hören kann. Jetzt, wo ich nicht mehr kommentiere, verstehe ich's. Boah, ist das schlimm.
Ach, Frank Bushy.
Soweit die NBA. Lass mich noch einen kurzen Ausflug machen, Florian,
zur
Euroleague.
Ja.
Weil 3 von 4 Serien gehen in ein entscheidendes fünftes Spiel.
Wie ist denn dieser Wahnsinn ausgegangen, mit wo keiner mehr spielberechtigt war?
Naja, da waren ja nur wenige dann wirklich für das dritte Spiel gesperrt.
Ja, aber gut.
Jetzt geht das Real gegen Partizan, geht in Madrid in Spiel 5. Da allerdings eine ganz schlechte Nachricht für Real Madrid. Neben Yabusele, der noch gesperrt ist, wird auch Gabriel Deck wieder fehlen. Der war in Spiel 4 wieder einsatzberechtigt, der Argentinier von Real. Aber Bänderverletzung im Knie nach einem unglücklichen Zusammenprall. der ist raus für die Saison. Das Thema hat sich erledigt. Gabriel Deck, das ist ein Nachteil. Der Gamechanger in dieser Serie ist allerdings ganz klar der lange Walter Tavares, was der auf der Center-Position, der ist für Partizan vorne wie hinten ein Albtraum. Ich glaube, trotz 2-0-Führung, die Partizan ja hatte, ne, die haben beide Heimspiele verloren, in Madrid jetzt das fünfte Spiel, glaube ich, wird an Real gehen. Das ist, obwohl Kevin Panther bei Partizan wieder
spielt. Sie haben beide Heimspiele gewonnen, Partizan?
Nein, sie haben verloren. Die haben in Madrid beide gewonnen.
Ah, die haben in Madrid, das ist ja völlig skurril. Ja. Das heißt, es gab noch keinen Heimsieg in der Serie.
Aber ich glaube, der wird in Spiel 5 kommen, auch wenn Panther ja ganz, ganz wichtig ist für Partizan. Aber das, glaube ich, wird nicht reichen. Dann der Irrsinn überhaupt. Und übrigens, das ist atmosphärisch eine unfassbare Serie. Also A, Partizan Real auch, weil die Partizan-Fans, was die da veranstalten, das ist eh immer Wahnsinn. War jetzt übrigens eine ganz schwierige Situation nach diesem Shooting da in Belgrad, in der Schule.
Boah, das ist auch...
War eine ganz, ganz besondere und sicherlich für alle Beteiligten, auch die Spieler vor allem natürlich, nicht ganz einfach zu handelnde Atmosphäre in der Arena. Und jetzt zur Atmosphäre zurück bei Fenerbahce gegen Olympiakos Piräus. Das ist ja der komplette Irrsinn. Da gewinnt Spiel 3. Da haben die 3,9 Sekunden vor Schluss, hat Piräus Einwurf. Fenerbahce führt mit 1 oder 2, ich weiß es gar nicht genau. War ich jetzt so schlecht wie du, das müsste ich jetzt wissen, wie es genau stand. Aber ich glaube zwei für Fenerbahce, für Piräus. Slukas, ehemaliger Piräus-Spieler, ehemaliger Fenerbahce-Spieler bei Olympiakos. So, kriegt den Einwurf, 3,9 Sekunden, kriegt den Einwurf und du denkst, ey Junge, was dribbelst du da noch rum? Dribbelt seinen Gegenspieler aus, der Nächste kommt zur Hilfe, contestet den Wurf, er lässt das Ding von hinter der Dreierlinie los, die Sirene ertönt und das Ding fällt rein. Und Piräus gewinnt Spiel 3 und führt 2-1 in der Serie. Also unfassbar. Und er ist ja sogar Euroleague-Champion mit Fenerbahce gewonnen. 2017, glaube ich, Slukas. Genau, ist ja eh einer der ganz erfolgreichen in Europa, Kostas Slukas. So, und dann 2 Tage später in Spiel 4 denkst du, jetzt gehen die 3-1 in Führung und holen sich die Serie damit. Ja, es sind ja Best of 5, nicht Best of 7 in der Euroleague. Gehen nicht in Führung, sondern holen sich die Serie. Und dann kommen 2, die du nun nicht im Verdacht hast bei Fenerbahce, dass sie die Dreierlöffler sind. Nigel Hayes-Davis und Deshaun Pierre. Und rotzen im letzten Viertel alles rein. Alles. Low-Scoring-Game. Und schießen plötzlich alles rein. Und dann gewinnt Fenerbahce das Ding 73-69. Die Halle explodiert. Schmizo, wer jemals in der Türkei war und erlebt hat, wie die abgehen, wenn richtig Alarm ist, dann weißt du, da wird dein stilles Wasser kriegt Kohlensäure, wenn du es offen in der Halle stehen lässt. Das ist kompletter Irrsinn. Und Fenerbahce gleicht die Serie aus zum 2-2. Und da will ich gar keine Prognose abgeben für das Spiel 5 in Piräus. Und dann gibt's.
Ja, doch, mach das mal. Dann wissen wir aber alle, dass wir auf den Gegner setzen. Das wäre doch nett.
Dann sage ich mal, Piräus setzt sich knapp durch. Und dann gibt es noch Maccabi Tel Aviv gegen Monaco. Da steht auch 2-2.
Guck mal kurz, was die Quote auf Fener ist. Gönne ich mir da ein paar Euro.
Bei Monaco, trainiert von Sascha Obradovic, ehemals Trainer und Spieler
nein.
in Deutschland.
Ja, ja. Ach krass, Alba und Bayern.
Also nicht der Obradovic, der...
nicht Celko.
Genau, der ganz, Irre. Ganz große, der, weiß ich nicht, 8-mal die Krone in Europa gewonnen hat. Aber Sascha Obradovic, 2-2 mit Monaco. Und die spielen jetzt zu Hause das entscheidende Spiel gegen Maccabi Tel Aviv, bei denen Wade Baldwin, ehemaliger Bayern-Spieler,
ja,
richtig gut aufspielt. Also es ist geiler Basketball. Guck dir mal die Spiele 5 an. Ich glaube, Dienstag und Mittwoch sind die. Das ist richtig, richtig, richtig geiler Sport. Und da ich ja in Comeback-Laune bin, habe ich mir jetzt überlegt, dann übertrage ich halt auch noch wieder Basketball in Zukunft. Ich habe jetzt unterschrieben bei Radio Hagen und werde den ein oder anderen Stream in der Pro A in der kommenden Saison mal anhören.
Wie überheblich das ist, wie er sich über die Pro A lustig macht.
Nee, überhaupt nicht. Da spielen meine Feuervögel, da spielt Phoenix Hagen. Also da kannst du mit. Das wird auch enden in diesem Podcast, dass du mir immer unterjubelst und deine Jünger dir dann folgen und schreiben: Oh, Buschmann hat sich wieder da und da.
Meine Jünger? Ne? Wer soll das eigentlich laut dir sein?
Diese 2, 3 Verrückten, die in Deutschland rumlaufen. So, Gott, heute bin ich aber echt aufgetreten. Ne?
Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ehrlich gesagt. Du musst jetzt dringend zur Physiotherapie. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Nee, wir müssen vor allem noch, für mich ist das der Mann der Woche. Den müssen wir schon noch kurz besprechen.
Der Mann der Woche?
Ja. Wer kann das sein im Sport?
Ach, keine Ahnung, ich habe so viel erlebt die Woche, ich weiß es nicht, sag einfach.
Naja, gut, aber was du erlebst, hat jetzt mit der Sportwoche nichts zu tun. Das hat eher mit Bruch und Glasbruch zu tun. Das ist Glasbruch, so heißt die Folge, Glasbruch.
Nein. Das ist einfach unbrauchbar. Ich kann das auch nicht anders.
Steffi, unsere Freundin aus Bochum oder Anhängerin des VfL Bochum, hat ja gleich bei dem Folgentitel letzte Woche hat sie ja gleich geahnt, worum es geht. Die wusste das gleich. Naja, der Mann der Woche ist eindeutig Jan-Lennard Struff.
Ach so, ja, natürlich.
Hast du auch wieder nicht gesehen, ne? Ey, was der.
Ich konnte natürlich live relativ wenig sehen, weil ich währenddessen Premier League übertragen habe.
Wen juckt denn jetzt noch? Die Premier League ist eh durch. Jan-Lennard Struff spielt das Turnier seines Lebens, Tausender-Turnier in Madrid, verliert das Finale in der Qualifikation, rückt als Lucky Loser ins Hauptfeld, schlägt auf dem Weg ins Finale, unter anderem schlägt Tsitsipas und jetzt kommt das Ding. Dann haben wir doch am Samstag mit Marcel Meinert noch, also ich habe noch kurz mit dem gefachsimpelt, weil da war ja schon klar, Finale Carlos Alcaraz gegen Struffi.
Da habe ich gesagt, Karatsev geschlagen, was übrigens auch ein geiles Match war. Das habe ich in großen Teilen noch mal gesehen. Ja, aber Tsitsipas war der. Aber natürlich.
Shelton in der ersten Runde im Hauptfeld, so. Nummer 32 gesetzt. Und dann eben Tsitsipas an 4 gesetzt in Madrid im Viertelfinale geschlagen. So,
aber
pass auf.
Karatsev war so geil, weil die beiden Rasentennis auf Sand gespielt haben.
Volley, altes
das war
Tennis
herrlich,
von früher,
ey. Die haben sich dermaßen rumgeschossen.
Aber jetzt pass auf.
Da.
Und dann hatte ich dem Marcel Meinert gesagt, pass auf, 4-3 für Alcaraz, da hat der Struff keine Chance. Und die Sätze, die Alcaraz gewinnt, sind übrigens zu 4-3. Aber zwischendrin war der zweite Satz, den Struff gewinnt mit 6-3. Und ich sage dir, das war absolute Augenhöhe. Am Ende macht Alcaraz im gesamten Match 3 Punkte mehr als Struff. Mhm. Also wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, weil auf Sand vor heimischem Publikum, Carlos Alcaraz, der neue Superstar im Tennis, Überrang und Struff spielt. Erster Satz war er, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, da hat der Kopf gearbeitet, da hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel drüber nachgedacht, boah, ich stehe hier in einem Finale bei einem Tausender-Turnier.
Was man ihm auch nicht so übernehmen kann. Ne? Vor allem
keinen Sieg auf der ATP-Tour im Einzel, Struffi. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und haut dann fast den Alcaraz.
Also keinen Turniersieg. Ja. Der hat noch nie, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und Tausender ist ja die größte Kategorie. Genau. Ne? Muss man also vielleicht auch mal sagen.
Nach den 4 Grand-Slam-Turnieren ist es das größte oder eins der größten. Indian Wells ist so ein Ding. Madrid ist so ein Ding. Und er hat so geil gespielt, Schmizo. Der hat seinen Plan dann Absatz 2, ne? Im ersten, wie gesagt, war, glaube ich, so ein bisschen, da waren es auch kleine Momente, wie das im Tennis oft so ist. Ne? Ist ein Doppelfehler zu viel oder sowas. Aber Absatz 2, hab ich hier gesessen, hab gesagt, Lisa, das gibt es nicht. Der kann das gewinnen. Der hat super serviert, der hat seinen Plan voll durchgezogen. Immer wenn eine Chance da war, Attacke und ran und ab ans Netz. Also eine überragende Vorstellung. Jetzt kommt das, was ich so super geil fand. Sowohl sein Interview hinterher, als auch das, was er auf dem Platz gezeigt hat. Es gibt sie noch, hör jetzt gut zu, junger Padawan, diese Leute, die 33 Jahre alt sind.
Mein Alter.
Mhm. Die einfach was können.
Passion haben. Ja.
Und well educated sind. Gut erzogen. Und das war so toll, dem zuzuhören und einfach. Weißt du, manche Leute mag man ja so wie, es gibt ja Leute, die sagen, den Schmizo muss man gern haben, weil du hast ja dieses, ob du auf der Zwieback-Brandtüte bist oder auf der Kinderschokoladenpackung, du hast ja einfach dieses volle Gesicht, wo man sagt, ach, voll, das ist einer zum Knuddeln.
Volles Gesicht, das habe ich im Sommer ab 4 Uhr nachts, da habe ich ein volles Gesicht.
Und der Struffi ist so einer, das sage ich auch schon Struffi, der Jan-Lennard Struff ist einer.
Ja, ich glaube, den darf man schon Struffi nennen.
Ja, aber es steht mir jetzt nicht zu, ich habe mit dem noch nie was zu tun gehabt, also sage ich Jan-Lennard Struff.
Na gut.
Oder Struff. Ganz, ganz toller Auftritt auf und abseits des Platzes. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe so viel Sport geguckt am Wochenende, das war abartig. Ich habe übrigens sogar Handball gesehen. 2 Torhüter, von denen ich noch nie was gehört habe, die den Füchsen aus Berlin den Sieg gegen Flensburg kredenzen.
Das war natürlich geil, da hast du völlig recht. Es hat aber leider einen dicken Schönheitsfehler. Es sind übrigens Lasse Ludwig, das ist der dritte Torwart, den kenne ich sogar ein bisschen. Ich muss dir ehrlich sagen, Tom Göres.
Kann ich dir sagen, spielt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga bei den Füchsen.
Den hatte selbst ich null auf der Pfanne. Grund ist der, Miroslavljev, der erste Keeper der Füchse, hat gerade eine Fußverletzung. Jetzt siehst du, da kannst du mir aber helfen, weil ich das gar nicht. Kireev hat ja eine rote Karte bekommen in dem Spiel am Mittwoch, was er mit Kretsche zusammen gemacht hat, in Stuttgart. Das kann ja aber damit nichts zu tun haben, weil das war ja keine blaue Karte. Also im Handball kriegt man nur eine Sperre durch eine blaue Karte, durch eine rote noch nicht, sondern dann müsste es eine blaue geben, dann gibt es eine Untersuchung danach. Haben Sie das gesagt, warum? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Kireev nicht gespielt hat. Das ist der zweite Keeper der Füchse, also es waren die Nummer 3 und die Nummer 4 im Tor. Göres ist, glaube ich, so Mitte 20, Lasse Ludwig ist auch noch richtig jung, der ist, ja, entweder er ist noch Teenager oder er ist 20 wahrscheinlich. Der große Schönheitsfehler ist, Buschi, und es war so viel Handball die Woche, weil die halt Mittwoch, Donnerstag einen kompletten Spieltag hatten und jetzt nochmal einen am Wochenende. Die Füchse haben...
Balingen.
Die
oder Bergischer HC? Oder wo haben die denn verloren?
In Stuttgart, habe ich doch eben schon gesagt.
Ach so.
Aber nah dran. Balingen oder Bergischer HC?
Ist
treffen
Balingen
wir uns in
Stuttgart?
Nein, Balingen ist Tabellenführer der zweiten Liga und Balingen ist Balingen.
Boah, das war mal, damit haue ich alles zunichte, was ich zu Beginn dieses Podcasts gemacht habe. Das ist ja eine 6.
Balingen
spielt in der HBL. Ach, zweiter HBL.
Die sind letztes Jahr abgestiegen und steigen jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf. Aber das ist, wo Rolf Brack jahrelang gewirkt hat.
Ah, Mensch, wo haben die verloren?
In Stuttgart.
Ja, sag
das
ich
ist
doch.
Der TV Bittenfeld, ehemals TVB Stuttgart.
Ach, und ich
ja,
so.
Sorry, aber jetzt brauchst du wirklich.
Ah.
Also eigentlich musst du ja. Also das ist. Balingen ist das nicht Stuttgart. Ja, Kiel-Flensburg ist übrigens auch ein Team. Das war ganz oben im Norden.
Ja, da ist mir aber jetzt ein Lapsus passiert. Kann also jedenfalls, das verlieren die Füchse und so. Das ist wahrscheinlich
und
der entscheidende Rückschritt gewesen.
Das ist das Problem. Sie haben jetzt 2 Punkte weniger als der THW Kiel. Sie haben das 30 Tore schlechtere Torverhältnis und parallel spielt Kiel sein bestimmt noch schwerstes Spiel der Saison am Mittwoch bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Erstes Mal die Halle seit Corona wieder ausverkauft. Die ist ja riesengroß, über 13.000 dabei. Gewinnen sie souverän. Und dann dachte ich, na, mal gucken, Hannover, die haben zuletzt nur ganz knapp gegen die anderen Spitzenteams verloren. Aber sie haben gestern Hannover, hat Kiel mit 10 weggeschossen. Und damit ist klar, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn Kiel jetzt nochmal Punkte liegen lässt, weil sie keinen keinen mehr haben, wo man sagt, das kann ihnen einfach auch spielerisch mal passieren. Sondern sie haben jetzt im Vergleich nur noch Underdogs in Anführungszeichen und müssen halt eins verlieren. Und ehrlich gesagt, sie müssen auch, ich gucke jetzt nochmal kurz, Magdeburg hat das 21 Tore schlechtere Torverhältnis. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das heißt, Kiel kann sich wahrscheinlich sogar eine Niederlage leisten.
Ist am Ende nur die Frage, ob es dann nicht vielleicht hinten raus doch noch 6 bis 8 Punkte Vorsprung sind.
Nein, das
stell dir das mal vor.
Ja, nein. Ja, ich weiß, das ist jetzt dein feuchter Traum, aber das kannst du vergessen. Das kannst du
warum
einfach vergessen.
Warum geht's denn eigentlich immer in den Unterkörperbereich bei dir? Es ist immer, spielt sich alles immer diese pseudosexualisierte Gedankenwelt.
Das ist einfach meine Passion. So, die ist überbordend. So, spannend wird aber
ich habe ja auch gedacht,
Buschi,
du denkst bei dem Berliner Torwart, dass er nicht Göres, sondern Löres heißt. Da hätte ich jetzt noch drauf gewartet.
So heißt ja mein Autor, ne? Tim Löres. Also Lörres. Eigentlich heißt er Lörs, aber ich nenne ihn natürlich Lörres.
Lörres,
aus,
ne? Lörres.
Aus Gründen.
Ah, da müssen wir schon ein bisschen drüber sprechen. Es ist schon anderen Leuten aufgefallen, dass sehr viel so im Unterleib sich abspielt.
Ja.
Manchmal ist es auch mit den Werbepartnern hier.
Du hast ja
hier
überhaupt gar... Ja. Egal. In jedem Fall, Buschi, das Schöne ist, es ist ja noch nicht sicher, es gibt wieder mal Gerüchte, kriegt Deutschland noch einen dritten Champions-League-Startplatz? Erstmal gehen wir davon aus, der Meister und der Vizemeister, das heißt zwischen Magdeburg und den Füchsen, punktgleich nach Minuspunkten, Füchse haben ein Spiel weniger und Magdeburg hat das leicht bessere Torverhältnis. Da kann halt noch alles passieren und das wird ein brutal spannend zwischen den beiden. Flensburg, wir haben darüber geredet, ne, dass Mike Mochulla gehen musste, überraschenderweise, die werden da nicht mehr rankommen. Ja, aber die Meisterschaft ist mutmaßlich für den THW geritzt, weil die haben ihre 2 ganz dicken Aufgaben sehr, sehr souverän gelöst, das war echt stark. So, die haben jetzt noch Stuttgart, Balingen, wie du sagen würdest, die haben noch Erlangen, Hamburg, BHC und Wetzlar. Und sie dürfen sich
noch
eine Niederlage leisten.
In der zweiten HBL, jetzt weiß ich auch, ja klar, Balingen auf dem Weg zurück in die Bundesliga.
Ja, 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 jetzt
und Eintracht, du nicht so. Pass auf, und Eintracht Hagen, glaube ich, 4 Siege in Folge. Eintracht
Hagen. Die waren ja schon so gut wie abgestiegen.
Na, die sind die safe. Hagener, die sind safe.
Ja, jetzt sind sie komplett raus. Nein, sie waren noch nicht abgestiegen, aber das stimmt, die haben sich auch nicht rausgespielt.
Mhm.
Also Balingen wird da hochgehen, das ist quasi sicher. Und dann mal gucken, da ist es übrigens auch richtig geil eng zwischen
Eisenach. Und dann schlagen die nächste Woche zu Hause die Füchse Berlin. Und dann spielen wir nochmal meine Aussage von heute ein. Haben die nicht in Balingen verloren? Das wäre schon kurios, ne? Wenn die Füchse beim Tabellenführer der zweiten Liga in der HBL verlieren.
Ja, das ist eine ganz wilde Ansetzung. Magdeburg spielt nächste Woche gegen den Drittligisten. Man weiß noch nicht welchen.
So, da wir nicht so tierisch lang werden dürfen.
Ja.
Ich muss gleich noch zur Physio, wegen der Schulter. Ich möchte noch einen Glückwunsch loswerden.
Ja.
An Gina Lückenkämper. Diesmal schon im Mai eine 11.00 gelaufen.
Oh.
In Atlanta bei so einem Lauffest. Also sie ist richtig gut in Form und dass sie sonst normalerweise ihre Topzeiten immer erst im August läuft, das lässt einiges hoffen für diese Saison. Sie macht auch einen putzmunteren Eindruck. Ich verfolge ja, was sie so tut auf Instagram. Und wenn es irgendwie darum geht, was modisch angesagt ist, tauschen wir uns auch aus. Und ihr fällt ja häufiger aus auf, was bei dir da so los ist.
Das nehme ich Gina immer noch übel. Also sonst bin ich Riesenfan dieser Frau, aber dass sie mein grünes Shirt so herabgewürdigt hat. Andererseits, wenn sie wieder uns so einen geilen Sommer beschert wie den letzten, dann sei ihr das verziehen, dass ihr meinen Modegeschmack nicht versteht.
Hat sie aber nochmal Glück gehabt.
Das ist wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die den nicht verstanden hat. Ach ja, das war wieder ein Griff ins Klo, ehrlich gesagt, das grüne Shirt.
Ich würde übrigens ganz gerne diese Folge auf meinem Instagram-Kanal mit einem Foto aus dem vergangenen Sommer, einer Gegenüberstellung einer langen Hose von Imke Salander.
Nein.
Und deiner Badehose, würde ich gerne diese Warum? Folge teasen. Naja, einfach, damit man sieht, wie du modisch so tickst.
Ist mir eigentlich egal. Wir müssen auch über Fußball reden.
Aber nicht so lang. Find's langweilig eher. Tut sich ja nichts in der Liga.
Das ist ein Skandal. Lass uns oben anfangen. Die Bayern, so halb souverän. Es war schon, ich habe es fast komplett gesehen, das Spiel gegen Bremen. Und sie haben es schon gut gemacht und es war auch verdient. Aber Bayern typisch, ist wie verhext. Die führen 2-0. Da würdest du sonst über Langeweile klagen und Romano Schmid war es, ne? Der da ein Ding reinhängt und auf einmal ist das Spiel doch wieder flatterig aus Bayern Sicht.
Gehalten?
Dieses
Nein,
ist echt
diese
krass.
Frage, ne? Nein, aber diese
aber
Frage
es ist,
ist
aber es ist brutal. Da, also das wird jetzt so durchgezogen, ja. Ne? Aber es ist natürlich wieder genau so ein Schuss.
Scheiß Medien.
So, Dortmund gestern. Habe ich mir eine lange Zusammenfassung angeguckt. Das war natürlich, ja, es ist zu Hause. Zu Hause ist es schon krass, diese Saison.
Naja, aber jetzt pass auf. Jetzt, ich meine, du als Taktikfreak, du und Ralf Rangnick. Pass auf, so wie Wolfsburg das gespielt und vor allem verteidigt hat, diese berühmt-berüchtigte hohe Verteidigung der Wolfsburger. Also das gegen Borussia Dortmund so zu machen, auch wenn du schon 0-2 hinten liegst, das ist schon
interessant.
Sehr interessant, weil guck dir nur das 3-0 an durch Malen.
Brand, 200 Meter Platz.
Ja, da steht die letzte Linie der Verteidigung der Wolfsburger.
An der Mittellinie, ja. Ja, vor allem, das ist immer das, die Regel ist ja relativ leicht. Das kannst du schon machen, um es kompakt zu machen. Aber,
ja, aber da musst du Druck auf den ballführenden Spieler haben.
Genau,
wenn
so
du,
ist
und
es.
Da war gar kein Druck.
Und vor allem, wir reden nicht von der war im eigenen Strafraum. Der ist 30 Meter vor dem Tor, kann in Ruhe den Ball annehmen, gucken und ach, der Brand startet. Und da bin ich komplett bei dir. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja eigentlich wirklich was Niko Kovac-Teams können. Entweder Kompaktheit vorne oder Kompaktheit hinten. Das war in dem Fall einfach keins von beiden. Und dann, Buschi, was mir immer mehr auffällt, der Adeyemi über außen mit dem Tempo, das ist schon, das ist eine krasse Fackel. Wenn der auf dich zuläuft, dann ist ehrlich gesagt schon zu spät. Also das ist wirklich einer, ich finde das wahnsinnig, wie der sich in der Rückrunde entwickelt hat.
Ja, in der Hinrunde hätten sie dich eingewiesen bei dieser Aussage.
Ja, ne? Aber so, ich finde das halt brutal, manchmal, wie der inzwischen angekommen ist in der Bundesliga. Ja. Ist halt, braucht halt vielleicht manchmal ein halbes Jahr, wenn man aus Österreich kommt.
Haben eigentlich die Bayern ein Scouting-Problem?
Wie meinst du?
Na, das ist ein Münchner. Karim Adeyemi.
Ja, stimmt. Er wurde dann unter Haching ausgebildet. ehrlich gesagt, da du ihn eben angesprochen hast, fand ich sehr spannend. Ralf Rangnick war da ziemlich deutlich, dass die Bayern das mit Haaland ganz schön verpennt haben, warum man den nicht geholt hat. Und ehrlich,
aus Salzburg damals schon.
Ja, ja, genau, sorry, ja, aus Salzburg, nicht aus Dortmund, genau. Das haben sie ja versucht, aber da war er dann schon zu teuer. Aber er meinte, könnte auch mit Lewandowski zusammenspielen. Und ehrlich gesagt, je mehr ich drüber nachdenke, so herausragend, wie Lewandowski sich fallen lassen kann und mitspielen kann. Ich weiß nicht, ob das von den beiden Egos geht, da bin ich mir nicht so sicher, aber rein vom Spielerischen, du schüttelst nur den Kopf. Die Frage stelle ich mir auch, aber rein fußballerisch.
Also Robert Lewandowski wäre ein unglücklicher Mensch gewesen, qua seines Selbstverständnisses, wenn die Bayern ein so aufstrebendes Talent mit der Wucht eines Erling Haaland geholt hätten. Hab ich mir ganz
waren sicher. Sie ja scheinbar, war er ja so schon, dass ja. Sie nur mal mit ihm verhandelt ja. haben, war ja, ihm ja. wohl schon zu viel. Ja. Buschi, hol mir kurz ein Wasser. Du darfst, solange du hast ja den Kampf um die Champions League betreut, ich erzähle dann was über den Abstiegskampf.
Leute, er war 2x5. Beitrag. Ich war wieder vollkommen zu Recht übrigens.
Ah, ehrlich.
Muss man sagen. Ja, da gab es ein bisschen Aufregung ob meiner Äußerung in der Konferenz, dass es schon bei aller Begeisterung für die letzten Jahre, das muss man ja im Plural sagen, von Union Berlin und Freiburg, schon irgendwie auch für die absolute Top-Qualität der Fußball-Bundesliga kein Prädikatsiegel ist, dass diese beiden Mannschaften da oben um die Champions-League-Plätze spielen.
Wann hast du das gesagt?
Das habe ich in der Konferenz gesagt. Und da haben dann schon einige, ich habe dann gesagt, das muss man schon auch erwähnen bei all dem, weil ich auch ein bisschen unter dem Eindruck stand, wie Freiburg da gespielt hat, gegen wirklich gute Leipziger, keine Frage, es war ja im Pokal auch schon so. Aber immer dieses, weißt du, immer dieses Understatement, wenn du über Jahre schon eine gute Rolle spielst in der Bundesliga, irgendwann ist es dann, ja, stimmt's wahrscheinlich im Vergleich, natürlich nicht wahrscheinlich, stimmt's sicher im Vergleich zu Dortmund, Leipzig, Bayern sowieso noch. Aber wenn dann solche Mannschaften in der Champions League die Bundesliga vertreten, dann ist das eben, weil sie da logischerweise und verständlicherweise auch so rangehen und reingehen, dann ist das eben vielleicht nicht mehr so prickelnd. Das will ich aber überhaupt nicht falsch verstanden wissen. Ne?
Weißt du, wann ich den Gedanken das erste Mal ganz heftig hatte? Und ehrlich gesagt, für mich habe ich gleich schon ganz früh mal gesagt, für mich war ja das Top-4-Rennen fast langweilig, weil ich Leverkusen einfach viel stärker gesehen habe. Und es hätte ja jetzt sogar noch mal eng werden können, aber mit den 2 Niederlagen zuletzt sind sie raus. Mir kam genau der Gedanke, als sich Union, und damit will ich denen übrigens gar nichts wegnehmen, glaube ich, genauso wie es dir geht, aber das muss ja mal erlaubt sein, das zu erwähnen, dass die sich 3 Stück von Royal Union, wenn ich mich nicht, ich irre ja sogar, in beiden Spielen fangen. So, Hinspiel 3-3, das geht dann, oh, das hast du dich angehauen. So. Und wenn ich dann sehe, wie Leverkusen das auf der anderen Seite
mal gehabt, glaube ich, ne? Da haben sie auch so viel jetzt in den K.O.-Spielen haben sie nur in einem 3 Stück gekriegt, glaube ich.
Okay, ich war also.
Sie haben die aber auch in der Gruppenphase gehabt und da haben sie, glaube ich, auch einmal 3 gekriegt, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle.
Also ich bin dann schon bei dir. Es ist dort und übrigens, das ist nur, die haben immer noch viel geringeres Budget und machen es auf ihre Art und Weise. Das ist einfach so. Aber es ist halt wahnsinnig viel ausgelegt auf den einen Fehler nutzen, die eine Standard reinhauen. Und da bin ich schon bei dir, dass wahrscheinlich man auf jeden Fall mit Bayern, Dortmund, wahrscheinlich auch mit Leipzig, Leverkusen hat auch immer wieder gute internationale Jahre gespielt, vielleicht da eine andere Chance hat. Auf der anderen Seite, die Champions-League-Geldtöpfe sind halt nochmal so viel größer. Da bin ich einfach sehr gespannt und ich bin ja großer Fan davon. Da kann ich ja jetzt nicht über Chelsea schimpfen und es dann in der Bundesliga kritisieren. Ich finde es halt schon geil, wenn man sagt, okay, das erste Jahr Champions League ist jetzt mal wirklich ein Abenteuer. Wir nehmen das, um in Infrastruktur und Co. zu investieren. Das hat Oliver Runert gestern sehr geil im Doppelpass, und das habe ich ihm komplett abgenommen, erzählt. Der hat sich so gefreut, dass irgendwie es ein Banner gab bei Union für immer Bundesliga oder so. Dass der gesagt hat, wir nutzen die Champions League, um sicherzustellen mit den finanziellen Ressourcen, dass wir so gut wie sicher viele, viele Jahre noch Bundesliga spielen werden. Das finde ich schon einen geilen Ansatz. Kann aber, und ich glaube, da willst du ja hin, das kann halt dann auf internationaler Ebene was kosten. Weil mit dem Ansatz klingt es jetzt nicht nach, ja, also da gehen wir aber ran, dass wir in der Champions League auch die K.O.-Runde erreichen. So klang das nicht.
Ist von mir auch nur der Versuch, diesen anderen Aspekt mit reinzubringen. Ich finde, man muss das wirklich differenziert betrachten. Ich gehe da übrigens bei Runert mit und Gleiches würde ich auch Wenn der Seier das für Freiburg sagen würde, genau das Gleiche würde ich auch akzeptieren. Ich glaube, die Leute wollen das dann teilweise, gerade wenn sie Fans der Clubs sind, auch falsch verstehen. Da ich eh ein viel größerer Fan der Bundesliga als der Champions League bin, und das ist auch nicht erst seit Sky keine Champions League-Rechte mehr hat, der Fall. Ich liebe einfach die 34 Spieltage in der Fußball-Bundesliga. Ist mir natürlich dann das hier und jetzt, wo diese sogenannten Cinderella-Stories passieren, sehr, sehr recht und lieb, und ich schätze das. Das ist wie damals, als Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist. Das ist geil. Union und Freiburg sind ja jetzt gar nicht mehr so als Cinderella zu betrachten. Die sind jetzt seit Jahren schon beide, also seit ein paar Jahren, recht gut in der Bundesliga dabei. Union noch kürzer als Freiburg. Man darf dann schon mal blicken auf das, was in der Champions League sonst sich noch so tummelt. Und da wird es für solche Clubs natürlich schwierig. Aber der Ansatz von Runert und was du da gerade erwähnt hast, ist natürlich einer, so können sie den Abstand zu anderen Clubs wie Wolfsburg, wie Leverkusen, wie wahrscheinlich auch Gladbach, wie Frankfurt verkleinern, weil sie eben diese Fleischtöpfe haben aus der Champions League.
Und vor allem, sie können vergrößern auf alle, die aus der zweiten Liga hochkommen, die in der Bundesliga Jahr für Jahr gegen den Abstieg spielen. So, das ist der Ansatz, und das ist ja absolut das Richtige aus, wenn du pur den Club und die Bundesliga im Herzen trägst.
Vielleicht noch zu meinem Spiel, da war Leipzig auch wieder insgesamt klar besser, hatte die klar besseren Chancen, gewinnt das verdient, ist jetzt auch auf 3. Vielleicht haben wir schon so ein kleines Endspiel. Ich habe wieder Kampf um die Champions-League-Plätze am Wochenende. Union Berlin gegen Freiburg. Also wer das gewinnt, hat sehr gute Chancen, Champions League zu spielen.
Und da lacht sich natürlich jetzt Leipzig ein, weil wahrscheinlich wiederholt sich da Geschichte wie letztes Jahr, dass Leipzig am Ende dann doch den bisschen längeren Atem hat als Freiburg. Und oder eben als Union jetzt in dem Fall, aber es sieht jetzt doch so aus, als würde es nur einer der beiden Überraschungsgäste werden und Leipzig es schaffen.
Ja. Abstiegskampf.
Ja, natürlich mega geil, was da passiert. Ich sag's ehrlich, das Ding, habe ich das überhaupt gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ja, weil die Mainzer Niederlage aus Schalker Sicht am letzten Wochenende in Anführungszeichen genau zum richtigen Zeitpunkt kam, natürlich war es immer noch eine Riesenüberraschung. Ich habe die Chancen gar nicht so schlecht gesehen, und dass Schalke das Ding auf die Art und Weise dreht und klar, der späteste Treffer aller Zeiten, seit wir die Daten so erfassen in der Bundesliga, das war schon, das war einfach absolut geil. Und es ist möglich,
und das
trotz
ist tatsächlich
krankem Restprogramm.
Und ich habe ja, war das hier oder in der Glanzparade, wo ich über die Mentalität im Ruhrgebiet nochmal so philosophiert habe?
Glanzparade.
Und übrigens, wenn du es verstehen willst, was ich gemeint habe, schau in die Gesichter der Schalke-Fans, schau in die Gesichter der Spieler nach Abpfiff, und du weißt genau, was ich gemeint habe. Schalke ist, und wir sind wirklich neutral. Es kann auch jeder andere Club drin bleiben. Aber Schalke ist schon sehr speziell, und das sagen ja übrigens auch Leute von anderen Clubs in der Liga, die sagen, ja, man muss da schon sagen, das ist geil, was da abgeht.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe die abgeschrieben, und ich finde immer noch, dass sie ein schweres Restprogramm haben. Aber sie leben aber sowas von. Im Moment stehen sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
Mhm.
Safe.
Genau. Hoffenheim hat sich
Hoffenheim steigt nicht ab.
Die haben sich, glaube ich, aus einer sehr groben Lage befreit durch den Sieg. Augsburg, ehrlich gesagt, auch Augsburg mit 34 kann ich mir jetzt irgendwie nicht mehr vorstellen. Ja. Da müssten ja Stuttgart, Bochum Bochum musste sogar 7 Punkte holen, weil das Torverhältnis grottenschlecht ist. Stuttgart ist vielleicht noch eine Mini-Gefahr, 2 Siege aus 3, dann könnten sie vorbeigehen, wenn Augsburg alles verliert.
Aber die anderen nicht alle.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, deswegen, die sind wahrscheinlich raus. Hoffenheim sieht gut aus. Da fand ich sehr spannend, das Ding von Glasner, dass der ja völlig, ich nenne es jetzt mal, ausgerastet ist. War dann aber auch ehrlich gesagt schwer irritiert, dass ihm sein Chef Axel Hellmann das dann sozusagen negativ auslegt und, ich müsste schon fast sagen, verbietet. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Warum hat denn der Glasner nicht das Recht, wenn er das so empfindet? Die Frage ging in die Richtung, haben die Spieler nicht kapiert, was jetzt hier bei Frankfurt auf dem Spiel steht sozusagen? Ich kann das echt, was soll man daran Schlechtes finden, wenn der Trainer sich da mal so rauslehnt und sagt, hört mir mit dem Scheiß auf, so ungefähr. Ich finde das völlig legitim. Wenn das seine Sicht auf die Dinge ist und er seine Mannschaft, das steht auch jedem frei, ob er seine, es gab auch schon Trainer, die haben in der Situation dann mal den Hammer kreisen lassen und gesagt, ja, ich habe auch das Gefühl, die haben es ein paar nicht gecheckt oder ich bin selber enttäuscht oder keine Ahnung. Warum steht dem das nicht zu?
Ich glaube, da muss man das große Ganze sehen. Ich glaube, in Frankfurt stimmt gar nichts mehr. Und
der wird
glaube,
auch gehen. Ne?
Ja, der wird gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass dieses öffentliche Hinhalten oder nicht sich committen den Oberen in Frankfurt stinkt. Dazu kommt eben eine Serie von was jetzt irgendwie 10 Spielen ohne Sieg.
Ja, ja, die
also sportlich ist das, da kann er sich aufregen, wie er will. Das ist sportlich ganz erbärmlich. Und ich, solche Worte wähle ich eigentlich nicht, aber das ist echt schwach, was Frankfurt spielt. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Die spielen auch noch in Schalke. Stichwort Kampf um den Klassenerhalt. Da gucken ja auch andere drauf. Also klar, man kann verstehen, die stehen jetzt wieder in einem großen Finale, im DFB-Pokalfinale. Mhm. Die haben die Europa League gewonnen. Da gibt, also das alles, man muss das ja immer alles betrachten. Das kannst ja Glasner und der Mannschaft nicht wegnehmen. Trotzdem ist das eine desaströse Rückrunde.
Ja.
Und das darf, man, also, das darf übrigens auch der Journalist so ansprechen. Er hat es ja noch nicht mal in diesen krassen Worten getan, sondern er hat ja nur gefragt, ob wie du es gerade gesagt hast, ob die nicht begriffen hatten, worum es geht. Nee, also,
ich finde die Frage gerechtfertigt.
Und
ich
die
glaube,
Antwort findest du auch okay. Ja, finde ich ja. Auch. Er darf, so, er darf sich auch vor die Mannschaft stellen. Übrigens, wenn Marco Hasebe Blut im Urin hat, würde ich an Glasner Stelle weniger mich darüber aufregen, was
boah,
für Fragen
da bin ich,
gestellt
aber,
werden.
Hat er das
sondern,
metaphorisch oder hat er
keine
das?
Keine Ahnung.
Also dann
jedenfalls, dann würde ich den Spieler schützen.
Ja,
das ist eine
boah,
andere Geschichte.
Ich find, das fand ich auch.
Aber ich glaube, das ganze Theater gibt es nur, weil da gar nichts mehr stimmt, weil die sich nicht mehr grün sind. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Kann auch völliger Quatsch sein. Ich sitze nicht da,
nee, aber da bin ich bei dir.
Präsidialen Fluren. Aber da stimmt wirklich gar nichts mehr. Und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, das würde ich mir wünschen für die Eintracht und diese geile Geschichte der letzten 2 Jahre, dass sie sich den DFB-Pokal wiederholen und ein würdiger Abschied für Oliver Glasner, der, glaube ich, schon auch gedanklich irgendwo anders ist. Das, so wirkt das auf mich zumindest. Ja? Nicht, dass die Mannschaft deshalb schlecht spielt, aber warum hat er nicht schon längst gesagt, ja klar, ich bleibe hier, wenn nicht doch was anderes in seinem Kopf ist.
Ist echt eine gute, aber gut, es wird doch immer allen negativ, oder?
Ja,
weißt du noch, Buschi
ja
Rose hat es damals,
ja,
glaube ich, früh gesagt, dafür wurde er gegrillt ohne Ende. Glasner sagt jetzt gar nichts, dafür wird er gegrillt. Ich
weiß, aber der Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmt,
ja, massiv.
Das ist mal klar. Und also, auch bei einigen Spielern muss man ja sagen, was ist aus Kamada geworden, von dem wir da geschwärmt haben bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Also als ein Beispiel.
Ja,
die Rückrunde von Götze hat auch nichts mit dem, was er teilweise gespielt hat, zu tun.
Boah, das fand ich übrigens krass. Wusstest du das? Wo habe ich denn das gehört? Das hat, glaube ich, wir hatten das Spiel gemacht, Marcel oder so. Ich glaube, einer unserer Kollegen hat in der Zusammenfassung gesagt, dass Mario Götze sein Fußballerleben lang sich fürs internationale Geschäft qualifiziert hat. Immer.
Das
finde ich,
wusste ich nicht.
Das finde ich schon krass. Ja. Also gut, er hat bei Dortmund und Bayern gespielt, aber dann auch mit PSV und jetzt mit der Eintracht. Da finde ich irgendwie.
Ja, mit PSV sich in Holland zu qualifizieren für den internationalen Wettbewerb ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich.
Ja, aber damals, also Dortmund in der Zeit, wo er kam, schossen sie gerade hoch, aber die waren ja auch nicht abomäßig immer super drauf. Also fand ich irgendwie eine spannende Statistik. Mal gucken, ob er das mit jetzt Frankfurt wieder schafft.
Hertha wird es nicht retten.
Nein, ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube, der war natürlich für Stuttgart wahnsinnig bitter.
Ja.
Jetzt hängen die wieder durch. Mein Gefühl ist immer noch, dass es für die gar nicht so schlecht aussieht für Stuttgart, weil ich ja Bochum
hat aber, pass auf, das sagen ja viele, oh, Bochum, das war's. Aber die spielen, die spielen in Augsburg und haben noch die Hertha. Also wenn sie die beiden Dinger gewinnen, dann sieht es aber wieder ganz gut aus.
Ich glaube irgendwie, mein Gefühl ist, dass sie das nicht gewinnen gegen Augsburg. Das habe ich am Samstag. Ich bin echt gespannt. Augsburg kann sich endgültig ganz rausschießen aus dem Glück. Aber du hast es recht. Also
Bochum rettet sich am letzten Spieltag mit dem Heimsieg gegen Leverkusen.
Für die geht es wahrscheinlich um nichts mehr. Also eigentlich das Restprogramm spricht komplett für Bochum.
Ja.
Ich bin echt gespannt, weil es schon gegen Gladbach, die nur wirklich, die standen so dumm, das klingt fast mit dem Rücken an der Wand, weil die Fans richtig zintig waren. Dafür war es schon echt dünn, muss ich sagen. Also ich habe da nicht so viel gesehen,
kannst,
was für Bochum.
Du kannst in der Schlussphase der Saison.
Ja, hast
also
recht.
Für Tipper ist das gar nichts. Du kannst nichts tippen.
Ich glaube immer noch, die Hertha wird es erwischen. Das wäre ein zu großes Wund. Die müssen übrigens jetzt immer noch wahrscheinlich
zwei gewinnen.
Ich bleibe
übrigens dabei, dass es Schalke erwischt, weil ich ja hoffe, dass Schalke drin bleibt. Und wenn ich sage, Schalke erwischt es, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie drin bleiben.
Gut, dann sind wir bei Hertha und dann entscheidet sich's. Aber auf dem Pfad sind wir ja, glaube ich, schon, sind wir auf dem nicht sogar schon länger. Mein Gefühl war ja eher sogar Stuttgart rettet sich direkt. Schalke oder Bochum in die Relegation. Jetzt riecht's eher, ja, wobei es riecht immer, es kann immer noch passieren, ne? Die drei. Aber gut. Lass es uns nicht ausufern lassen.
Jetzt kommen wir nicht mit der Premier League.
Ganz kurz, ich will, ganz kurz. Also
City wird Meister, Punkt. Leider.
Ja, also City darf sich noch eine Niederlage leisten und sie dürfen sich dahinter wegen viel besserer Tordifferenz sogar noch ein Unentschieden leisten. Sie sind jetzt gerade einen vor mit einem Spiel weniger, also der Abstand ist sehr ordentlich. Oder dürfen sie sich... Vielleicht dürfen sie sich auch nur zwei Unentschieden leisten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auch egal. In jedem Fall, richtig spannend wird doch wieder, weil Manchester United gestern verloren hat gegen West Ham. Liverpool ist ein Spiel dahinter und nur noch einen Punkt dahinter. Das heißt, United muss nur noch einmal unentschieden spielen und Liverpool kann vorbeigehen, wenn sie die letzten vier gewinnen. Und das traue ich Liverpool absolut zu, weil die einen unfassbaren Lauf haben. Newcastle gestern verloren gegen Arsenal. Das Spiel habe ich ja gemacht. Newcastle wird es trotzdem durchziehen. Die haben so geil gespielt. Bei denen habe ich keine Zweifel, dass das am Ende für die Champions League langen wird. Und Liverpool United ist echt jetzt spitz auf Knopf. Das kann noch passieren. Brighton rechnerisch auch, glaube ich aber nicht dran. Weil die noch gegen Newcastle unter anderem spielen. Ich glaube, dass Newcastle da mindestens einen Punkt holen wird und Brighton müsste schon alles gewinnen. So. Und Abstiegskampf hat West Ham sich jetzt gerettet, der Rest die nächsten Wochen. Da gibt es noch 5 abstiegsbedrohte Teams. Das ist, und Southampton wird es nicht mehr schaffen. Die sind raus.
Aber hör mal, aber Man sonst United hat doch ein Spiel weniger als Liverpool.
Ja, das meinte ich.
Aber wenn Man United das gewinnen sollte, haben sie 4 Punkte Vorsprung bei noch 3 Spielen. Da sieht es ja doch für Man United schon insgesamt deutlich besser aus.
Ja, aber wenn sie das nur... Ah nee, wenn sie das nur unentschieden spielen, hast du recht, haben sie ja immer noch einen Puffer. Oh, ich habe mich um eins ver... Ja, stimmt, die müssen noch zweimal liegen. Die müssen auch noch zweimal liegen.
Also, du hast recht. Das ist zwar eine Aufholjagd von Liverpool, aber Man United hat da schon noch die klar besseren Karten. Und du hast recht, Newcastle, das müsste mit dem Devil zugehen. City wird Meister, Arsenal wird Vizemeister. Ach, wäre das geil gewesen, wenn das...
Ach, ja, Arsenal hat noch 3 Spiele, die können auf 90 Punkte kommen, Manchester City hat 82, das heißt, die brauchen noch 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Ja, das heißt, sie dürfen sich 2 Unentschieden leisten, aber sie dürfen sich, ja genau, sie müssten einmal verlieren und ein Unentschieden, so ist es, aber sie dürfen sich sogar 2 Unentschieden leisten, dann werden sie trotzdem Meister, weil sie es Torverhältnis haben. Die werden auch bei einer Niederlage und
einem Unentschieden Meister.
Weil Arsenal nicht alles gewinnt.
Ja.
Doch, das,
bin ziemlich sicher.
Arsenal wird alles gewinnen. Das glaube ich schon. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wir werden es sehen. Und denk mal an den Eintrag in die Kladde, den ich vorgenommen habe, wer deutscher Basketballmeister wird. Ne? Du weißt, wen ich da hingeschrieben
habe. Bonn.
Wo du gesagt hast.
Was? Ja, weil ich da auch nicht mehr so drinstecke, wie du weißt. Aber, ist doch aber die sind gut dabei, ne?
Ja. Ja, die sind, gehen als Vorrundenerster in die Playoffs.
Was habe ich denn gesagt? Ich habe Alba gesagt oder habe ich Bayern gesagt? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt
das,
gar nicht.
Das, was alle gesagt haben.
Ja. Herr Maestro, ist ja ganz toll, was du alles weißt.
Ja, das kann übrigens auch noch passieren, dass Alba oder Bayern Meister
werden. Ja, natürlich kann das noch passieren. Das
ist jetzt nicht
Was haben wir, wen haben wir denn, haben wir NBA-Champions eigentlich auch getippt?
Ich weiß leider nicht, wo die Kladde liegt, die hat Lisa weggeräumt. Aber das werden wir rausfinden. So, das muss jetzt auch reichen, du musst das Ding hochladen und ich
muss
gleich zur Physio.
So, ich mache Donnerstag Handballkonferenz.
Ach so, ja.
Dann Samstag Bochum-Augsburg, es geht wieder um den Abstiegskampf und Sonntag Everton gegen Manchester City in der Premier League.
Ich mache wie immer, da wir montags aufzeichnen am Abend, also Montagabend, man kann das aber auch bei Sky On Demand oder bei YouTube gucken, die Glanzparade und am Samstag habe ich Spiel 5. Ah, das sind nur 4 Spiele am Samstagnachmittag.
Also Spiel
4, Union Berlin gegen den SC Freiburg und
tschüss.
Ja, ich wollte noch eins sagen, doch. Also ich fand dein Video zu meiner Vertragsverlängerung bei Sky, das war schon herausragend, weil du hast ja wirklich fast auf Knopfdruck, du hast ja fast geheult, ne? Und zwar nicht vor Freude.
Geil, aber das war nämlich sehr kontrovers. Mir haben einerseits Leute geschrieben, ohne Scheiß, ich bin komplett darauf reingefallen und dachte mir, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Das habe ich auch erst gedacht.
Andere haben mir geschrieben, mir war ab Sekunde 1 klar, dass du uns hier reinlegen. Ah. Das ist so interessant.
Ja. Wir haben uns tatsächlich, also du hast dir erstmal was Gutes gelungen, es kommt ja nicht so oft vor. Wir haben hier Tränen gelacht, Lisa und ich, als wir uns das angeschaut haben. Vielleicht,
oh, das freut mich.
Weil ja unsere Lauscherinnen und Lauscher hier immer dicht dran sind, da hat es ja so wenige kontroverse Diskussionen gegeben. Jetzt nicht, es ist gar nicht wichtig, wer gut oder schlecht findet, dass ich mich doch entschieden habe, 2 Jahre noch Fußball-Bundesliga und Next Generation bei Sky zu machen. Ich bin tatsächlich geplättet und vielleicht waren ja auch ein paar von euch dabei. Sogar Herrchen von Barnabas hat mir geschrieben, dass er das so noch nicht erlebt hätte, dass unter einem Instagram-Video tatsächlich, es war wirklich so 98% oder 99% positives ja. Feedback war. Das will ich jetzt auch mal sagen. Das
hast du dir aber auch verdient.
Genau deshalb habe ich dieses Video gemacht.
Ich hab mich ja auch gefreut ohne Ende.
Aber ich will das hier nochmal klarstellen, weil ja, obwohl da wenig gekommen ist, muss ich auch sagen, aber ein paar sagen natürlich, was interessiert denen sein Geschwätz von gestern, das war doch alles nur Gelaber. Jeder, der mich ein bisschen kennt und der die letzten 10 bis 12 Monate miterlebt hat, weiß genau, wie schwer ich mich mit der Entscheidung getan habe. Und zwar nicht, weil ich alles scheiße finde, sondern weil mich schon manche Dinge sowohl in der Branche als auch im Sport, im Leistungssport echt nerven. Aber auf der anderen Seite, um es hier noch einmal zu erklären, warum muss ich immer das große Ganze zu meinem persönlichen Problem machen und kann nicht mal ja, nur das da isoliert betrachten, so. Wo ich Bock drauf habe.
Ja. Das, ehrlich gesagt finde ich auch, dass ja. so, die Erkenntnis, wobei vielleicht ist sie doch keine so leichte, ich finde die zumindest sehr logisch.
Ja, aber das, du bist ja noch jung jetzt, wirklich, das ist wirklich was anderes, wenn ja, du das so viele sein, Jahre machst. Es spielt ja. aber natürlich auch eine Rolle, dass jetzt hier vom Straßenverkehrsamt in München haben die jetzt extra diesen Weg hier gepflastert für die LKW. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, ja, soll das aufhören, dass die hier vorfahren und abkippen? Und dann haben wir, ja, das haben ja auch einige geschrieben. Ja, es ist nur die Kohle, einer hat geschrieben, jetzt hat er nochmal den Zinssatz gesehen, den er zahlt für sein Haus. Kann euch alle beruhigen, ist alles herrlich. Abgezahlt. Um Kohle ging es an dieser Stelle nicht. Da bin ich in 2, 3 anderen Verhandlungen.
Es ging
Verhandlungen.
Nicht um Kohle, es ging um mehr Kohle.
Ja, ich bin noch in 2, 3 anderen Verhandlungen, da geht es um richtig Zaster, da gucken wir mal, was da. So finden wir auch einen freundlichen Abschluss. Leute, wir haben euch alle lieb. Also, ich zumindest.
Ich habe große Passion für euch.
Passion. Sheesh!
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne?
Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff, ja, das ist.